Crop FM, Ausgabe Nummer 421. Wir schreiben den 30. August 2019. Mein Gast heute Abend ist der Regisseur, Autor und Produzent Klaus Scheidsteger. Und es geht um 5G, Mobilfunk und die nächste Generation. Wie bei jeder Sendung gibt es auch heute wieder den CropCom, jenen Live-Chat, mit dem man sich am Gespräch direkt beteiligen kann. Erreichbar über die Website cropfm.at. Einfach einsteigen, Fragen reintippen und ich gebe sie sehr gerne weiter. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, via Skype direkt live ins Gespräch einzusteigen. Auf der Startseite findet sich das übliche blaue Skype-Symbol, ein bisschen weiter oben rechts. Draufklicken, Skype muss installiert sein und schon geht's los. In dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen von der Startseite aus von Crop FM. Oben in der Leiste, da ist der zuerst Archiv, Clips, CropCom und dann sind vier kleinere Buttons und auf das Brief-Symbol muss man klicken und dort findet man den Newsletter und ich glaube, das ist eine gute Idee, sich dort anzumelden. Dann gibt es quasi einen von sämtlichen Social Media und sonstigen Netzwerken unabhängigen Kanal. Keine Angst, da kommt kein Spam, da kommt eigentlich alle zwei Wochen eine Erinnerung an die kommenden Sendungen. Die kommt an die Sendung und das ist ja doch recht praktisch, wenn man die kriegt. Immer wieder gibt es ja Leute, die dann vergessen, dass eine ist. Man kann sich gerne mailen, cropfm@mur.at. Ich habe jetzt wieder ein bisschen aufholen können mit den Mails, aber es kann durchaus sein, dass in den letzten Jahren, mal Mails untergegangen sind. Und wenn das so ist und wenn das aber was Wichtiges war, dann bitte mir nochmal schicken. Kann einfach passieren. Es gibt ein Archiv, einen Podcast. Man kann einzelne Ausgaben direkt verlinken. Da gibt es bei jeder Sendung im Archiv neben dem Titel so ein Verkettungssymbol. Und dort gibt es übrigens einen speziellen Link für, wenn man es zum Beispiel in Facebook postet. Und den bitte auch wirklich verwenden. Da ist dann Social Media Link steht da drüber. Und dann gibt es Bild und Metadaten und Titel. Ja, und ein Forum gibt's auch. Das wird betreut von Wingman und Unarmed. Und vielleicht gibt's auch wieder zu dieser Sendung einen Thread. Zuletzt gab's einen. Da hat Gavi Müller dann gleich ein paar Korrekturen angebracht. Das Coverbild, ich find's wirklich großartig, wirklich passend, sehr schön. Dank an Matthias Töpfer. Mehr von seiner Kunst auf Töpfer, auf Atelier-Töpfer mit OE.de. Wenn ihm die Sendung gefällt, sagt sie weiter, teilt die Links auf Facebook oder wo auch immer oder schickt sie einfach per E-Mail weiter. Je mehr zuhören, desto besser. Und wer diesem Projekt hier eine kleine Spende zukommen lassen möchte, der Spenden-Button findet sich ganz am Anfang der Seite. Der orange Button mit dem Herzen. Und an dieser Stelle ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben und in der einen oder anderen Art etwas zu dieser Sendung beigetragen haben. Danke. Who Knows Kongress 2019, so wie schon im vergangenen Jahr, gibt es auch 2019 wieder einen Kongress für Themen abseits des Mainstreams in Wien, und zwar am 7. September im Lilliputbahn Festzelt in Prater 99 ist das. Dieses Jahr zu Gast ist Rüdiger Dahlke, Dieter Bröers, Thornton Streeter und Axel Klitzke. Näheres erfährt man auf der Website whoknows.me. Anomaliejäger finden gewaltiges Gesicht in der Antarktis. Ich muss sagen, es hat mir ein Freund zugeschickt vor ein paar Tagen. Es war so ein, auf Epoch Times, glaube ich, kam das erst raus. Ich habe es nicht geglaubt. Ich musste wirklich, ich habe auch nicht geglaubt, als ich es auf Google Maps gesehen habe. Ich dachte, es ist irgendein Deepfake und man hat Google Maps irgendwie, keine Ahnung. Ich habe wirklich selbst hinscrollen müssen, ein eigenes Fenster mit Google Maps aufmachen, bevor ich das glauben konnte. Es ist keine große Interpretationssache. Also jeder sieht da irgendwie ein Gesicht. Pareidolie, ja, klar, aber es ist, ich glaube, da sieht wirklich jeder dasselbe. Weiß nicht. Und dennoch, natürlich, wenn man sich da in der Gegend umschaut, bei so irgendwo so im Nordwesten der Arktis, wenn man das überhaupt sagen kann, das ist ja schwierig, ist ja am Südpol. Aber jedenfalls, da finden sich schon ähnliche Features in der Umgebung. Das heißt, ich glaube leider, es ist wahrscheinlich wirklich ein grandioser Zufall. Also es sieht so also ein Gesicht mit Mandelaugen. Falls das eine Statue ist, ist sie mehrere Kilometer groß. Ich habe es selber abgemessen, es ist ungefähr so 700 Meter groß, dieses unter Anführungszeichen Gesicht. Bin gespannt, weil ich meine, es gibt ja auch die jahrzehntelange Kontroverse um das Gesicht am Mars. Da ist es halt schwierig, da direkt nachzuschauen. Ich meine, es gibt immer wieder Fotos, aber hier könnte ja wirklich einer, keine Ahnung, im Hubschrauber drüber oder irgendwie sich das genauer ansehen, ob es da noch weitergeht oder ob man das irgendwie freilegen kann. Wahrscheinlich jetzt keiner tun, aber es ist, sollte man sich anschauen. Ich habe den Google Maps Link ebenfalls in der News-Sektion dazugestellt. Ein Riesengesicht in der Antarktis oder ein wunderbares Beispiel von Pareidolie oder Zufall. Ja, und wie riskant ist die Mobilfunkstrahlung, die Handystrahlung? Das ist natürlich auch das Thema der heutigen Sendung. Stiftung Warentest, da gab es unlängst einen Artikel, gibt da eher Entwarnung. Ich zitiere, die Forschungserkenntnisse liefern kaum einen Grund zur Sorge. Wer vorbeugen will, kann selber einiges tun. Okay, das ist ein bisschen eine zweideutige Aussage, aber indes wurde in den USA gegen die größten Smartphone-Hersteller Apple und Samsung eine Sammelklage eingereicht, in der behauptet wird, dass die Smartphones der beiden Unternehmen Nutzer Hochfrequenzemissionen aussetzen, die bis zu 500% über den in den USA vorgesehenen Grenzwerten hinausgehen. Und die sind sogar ein bisschen niedriger noch als in Europa. Und ein französisches Gericht hat aus medizinischen Gründen die Entfernung der umstrittenen intelligenten Stromzähler einer bestimmten Firma halt aus 13 Haushalten angeordnet. Da bewies das Gericht 108 Ansprüche zurück und akzeptierte 13, da es einen wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen den angeführten medizinischen Beschwerden und den Smart Metern erkannte. Das ist wirklich interessant. Und das ist natürlich sehr, sehr ähnliche Technologie, wie jetzt ein Handy verwendet, um zu kommunizieren, wenn nicht eh dieselbe. Das Thema ist kontrovers, keine Frage. Die Meinungen gehen wie so oft meilenweit auseinander. Zeit, sich dem Thema Mobilfunk wieder einmal genauer zu widmen. Ja, und hier geht's gleich weiter mit dem Regisseur des Films, der sehr guten Doku, ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut, Thank You for Calling, Klaus Scheidsteger. Klaus Scheidsteger sogleich live auf Crop FM. Einfach dranbleiben. Der Regisseur, Autor und Produzent Klaus Scheidsteger beschäftigt sich bereits seit 19 Jahren eingehend mit dem Thema Mobilfunk und veröffentlichte bereits 2004 eine 50-minütige Auftragsproduktion für den Sender France 2 mit dem Titel Portable en Accusation, also so ähnlich wie, das heißt sowas wie Mobiltelefonie unter Anklage. 2016 folgte die vielbeachtete Produktion Thank You for Calling und in diesem Jahr die ca. 90-minütige Doku Die gesundheitlichen Wirkungen der Mobilfunkstrahlung, ein Faktencheck, in der es unter anderem um mögliche genetische Folgeschäden geht, die vielleicht erst in Jahrzehnten voll zutage treten. Ich freue mich sehr, Klaus Scheidsteger heute live begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Scheidsteger.
Ja, hallo, schönen guten Abend nach Graz, glaube ich, nicht?
Genau, nach Graz, aber ja. Wir senden ja in die ganze Welt. Und die meisten Zuhörerinnen und Hörer sind dann doch aus Deutschland. danke auch an dieser Stelle an Ingrid Grubauer, die hat nämlich den Kontakt zwischen uns beiden hergestellt. Sie hat sich selbst ein bisschen draus zurückgezogen. Auch sonst, es war relativ schwierig, jemanden für diese Sendung zu gewinnen.
Okay.
Ja, also ich hab da immer wieder, also auch der Dr. Warnke hat gemeint, na, er muss sich seine Energie einteilen und er möchte jetzt eigentlich nicht mehr groß öffentlich dazu auftreten. Den hatte ich vor ein paar Jahren dann nochmal zu Gast. Und ich freue mich umso mehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, da heute mit mir zu sprechen. Sehen Sie da auch so ein bisschen Müdigkeit, was jetzt Mobilfunkstrahlung anbelangt? Also, dass alle nur mal mit den Augen rollen und sagen, ja, ach, das schon wieder?
Nee, eigentlich eher das Gegenteil. Wenn man wirklich weltweit denkt und sieht, was so vor allen Dingen in Ländern wie Amerika oder durchaus auch im asiatischen Raum und so weiter passiert, dann sieht es anders aus. In Europa muss man auch Unterschiede machen zwischen beispielsweise Maßnahmen in Frankreich. Da ist ja auch ein Handyverbot an den Schulen ausgesprochen worden vor einem Jahr. In Deutschland und Österreich beispielsweise gibt es eine sehr starke Lobby, die die Presse auch informiert. Also die haben einfach, wenn man so will, die Meinungshoheit durch eine jahrelange Lobbyarbeit, die sehr geschickt operiert. Das sind die Meistermanipulierer. Und wenn ich ganz kurz auch noch mal korrigieren darf, also ich persönlich bin seit 15 Jahren im Thema und ich habe 2004 intensiver angefangen zu recherchieren, um dann 2006 meine erste Reportage fertig für die Franzosen produziert zu haben.
Ah, okay, ich sagte, glaube ich, 2004 kam
der. Ja, okay. Kein Problem. Also das Thema lässt mich jedenfalls seither nicht mehr los. Und es hat natürlich auch immer mal wieder ein bisschen was mit Frustration zu tun, dass eben auch die Medien scheinbar da sich wirklich von der Industrie informieren lassen oder von der Industrielobby. Es geht bis hin auch zur Ärzteausbildung, die wird auch gesteuert von industriefreundlichen Wissenschaftlern. Da gibt es einen ganz besonderen, speziellen Freund aus Deutschland, aus Bremen. Der wird dann eingeflogen und versucht dann auch einen Kübel Mist über meine Arbeit zu schütten. Also da geht es doch ziemlich bunt zu. Und ich weiß nicht, was die Menschen machen, wenn die morgens in den Spiegel schauen. Aber es ist schon verwunderlich, dass da eben auch eine gewisse Abneigung entsteht, ist auch zwangsläufig. Ich weiß auch von Wissenschaftlern, die sagen, ich lasse lieber die Finger davon, weil wenn ich ein Problem finde, bekomme ich selber eins. Also die Lobby ist übermächtig.
Das ist wirklich erschreckend. Also ich weiß es nicht, ich kann das natürlich, muss Ihnen das jetzt glauben, aber ich kann es mir schon auch vorstellen, ja? Weil ja, da gab es ja den Wiener Skandal, zu dem wir noch kommen werden. Also da passieren schon bizarre Dinge. Vorher ist jetzt aber auch noch eine kurze Frage in eigener Sache. Es gibt ja diese wunderbare Datenschutzgrundverordnung und Sie stimmen also zu, dass alles, was wir da heute aufnehmen und so weiter, auf meiner Seite dann erscheinen darf, dass Ihr Bild, Ihre Bio und auch Ihre E-Mail-Adresse, falls Sie jemand kontaktieren möchte, ist ja angegeben, dass das alles auf meiner Seite dann auftaucht und dort bleibt.
Ja, da bin ich ganz pflegeleicht.
Okay. Nein. Es ist ein bisschen aktionistisch, dass ich das jedes Mal frage, weil diese Datenschutzgrundverordnung ist ja derartig schwammig formuliert, dass, aber ich sage einmal, wenn dann der Gast das on air sagt, dann ist das offenbar so. Das Lustige, dass ich ja, also ich beschäftige mich jetzt nicht so lange, ich weiß nicht, wann ich die erste Sendung gemacht habe, das muss aber auch so um 2003, 2004 herum gewesen sein. Vielleicht war es sogar schon 2002. Jedenfalls damals mit der Ingrid Grubauer, das war meine erste Gästin zu diesem Thema. Und von Anfang an gibt es da irgendwo diese Kontroverse von nicht-thermischen und thermischen Effekten. Die offizielle Begutachtung dieser Strahlungswerte und so weiter berücksichtigt ja nur thermische Effekte. Das heißt, da geht es ja nur um Erwärmung von Gewebe von 1 Grad und mehr. Und über das aber meistens dann gesprochen wird, das sind ja nicht thermische Effekte, das sind ja medizinische, biologische Effekte, wo der Körper oder das, wo die meisten Sorgen bestehen, ja, wo der Körper dann eben reagiert darauf, wo, wie ja inzwischen offenbar nachgewiesen ist, DNA-Strangbrüche entstehen, die jetzt, okay, vielleicht ist das eine thermische Wirkung, ich weiß es nicht, aber es gibt ja auch sehr viele, ich sage mal, Theorien, die gehen ja auch schon weit zurück, also da gab es ja vor 100 Jahren schon eine russische Wissenschaftler, die da Dinge erforscht hat, jedenfalls also auch Zellkommunikation und so weiter und so fort, die also jetzt nichts unbedingt damit zu tun haben, dass sich das Gewebe erwärmt, sondern dass da entweder Kommunikation zwischen Zellen gestört wird oder auf irgendeine Art Information eingebracht wird in den Körper, also es gibt ja auch sowas wie ist natürlich auch höchst umstritten, Heilung durch Frequenztherapie, wie das genannt wird. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie sich damit schon mal beschäftigt haben, da hatte ich gerade letztens wieder jemanden zu Gast. Nikola Tesla hat sich zum Beispiel damit beschäftigt, hat ein eigenes kleines Büchlein drüber geschrieben, der viel zitierte. Aber sehen Sie das auch irgendwie ein Problem, dass man immer nur von den thermischen Effekten spricht?
Also ich sage mal so, die Industrie hat die Grenzwerte selbst gemacht. Und die These, dass eben nur eine thermische Wirkung der elektrischen Felder zu schädigen vermögen und dementsprechend auch bei der Grenzwertfestlegung nur berücksichtigt wurden, weil eben unterhalb dieser Grenze ja keine gesundheitlichen Wirkungen auftreten, ist eben nach dem aktuellen Stand der Forschung nicht mehr zu halten, schon lange nicht mehr. Und ich sag mal, zu den gravierenden Schwächen der Grenzwerte für Hochfrequenztechniken gehört eben auch die Tatsache, dass sie den Zeitfaktor nicht berücksichtigen. Und bereits auch vorliegende Erkenntnisse von Langzeitwirkungen ignorieren. So muss man das einfach sehen. Und es ist beispielsweise auch nicht berücksichtigt, Kinder, Schwangere, ältere, anfällige Menschen. All das wurde von Anfang an ignoriert und Sie werden es nicht glauben, aber das Handy ist von Motorola, das war ja so der Pionier in Amerika, an den Zulassungsbehörden vorbei, ohne beispielsweise Risikotechnik oder Folgenabschätzung auf den Markt gelangt. Und das ist bis heute so. Und dann wurde zwischendurch, als es ein bisschen brenzlig wurde, so ab Mitte der 90er Jahre, gab es erste Studien, die sogar in Amerika dann regierungsfinanziert daherkamen. Und in diesen Studien wurden eben biologische Wirkungen, die nichts mit thermischen Wirkungen zu tun haben, nachgewiesen. Und Stichwort ist der DNA-Strangbrüche. Das sind also Schädigungen des Erbguts, die dann zur Folge haben Krebs. Und das wurde bekämpft. Und das habe ich auch in Ansätzen in meinem Film gezeigt. Thank you for calling. Es gibt dann ein sogenanntes Wargame-Memo. Das haben die Lobbyisten dieser Agentur Burson Marsteller, die eben Motorola betreut haben, Klammer auf, unter anderem auch Kunden wie Coca-Cola, McDonald's, Ford, ganz klar strategisch aufbereitet, das Problem. Die haben also nicht gesagt, okay, wir müssen jetzt mal die Wissenschaft ernst nehmen, sondern wir müssen das im Sinne einer Verbraucherproblematik ernst nehmen. Das heißt, wenn die davon in eine Richtung Wind bekommen, die der Wissenschaft oder der Erkenntnis der Wissenschaft entspricht, dann kriegen wir hier ein Marketingproblem. Dann sind die Verbraucher verunsichert und so weiter und so fort.
Krebs ist ein Marketingproblem, auf jeden Fall. Ja, ja. Oder möglicherweise ja. Krebserregend, so wie es eine Untergruppe der WHO ja schon 2011 festgestellt hat. Ist ein Marketingproblem,
schon ist
ja.
Schon ist gut. Also die haben das sehr spät erst sozusagen unter dem Druck der Wissenschaft zumindest mal in diese Kategorie einordnen müssen. Heute, 8 Jahre später, sind wir so weit, dass die Wissenschaft nach den neuesten Studienergebnissen, da ist zu nennen NTP-Studie, National Toxicology Program in Amerika, klar in Stufe 1 eingestuft werden muss. Also der klare Nachweis der Möglichkeit der Krebserkrankung zum Beispiel. Und das sind alles so Dinge, die werden bekämpft. Und zwar immer nach dem gleichen Muster. Also erst einmal jede Studie, die mit einem Problem daherkommt, in Frage stellen. Weil eine Einzelstudie taucht ja nichts, die muss ja wenigstens mal reproduziert werden. Um die zu reproduzieren, nehmen wir am besten unsere eigenen Wissenschaftler, von denen wir wissen, dass sie in unserem Sinne forschen. Also, das ist.
Hat mit Wissenschaft gar nichts zu tun.
Naja, es ist ja mittlerweile zum Beispiel auch dem österreichischen Forschungsteam um Professor Moosgüller, Kundi und Co. gelungen, zu zeigen, dass ganz bestimmte Zellformen nur sensibel sind. Also sie können auch ganz bestimmte Zellen untersuchen und sie finden nichts. Also das ist wunderbar eigentlich für die Industrie. Aber es wird eben alles getan, um die Dinge, die Fakten, die biologischen Wirkungen zu verharmlosen oder sogar ad absurdum zu führen. Und dabei werden eben auch Wissenschaftler und deren Arbeit diskreditiert. Und das geht wirklich bis unterhalb der Gürtellinie. Also man hat beispielsweise in Wien dem Professor Rüdiger über das Magazin Der Spiegel eine Affäre mit seiner Laborantin angedient, weil die hätte die Studienergebnisse manipuliert, um dem Professor ein Denkmal zu setzen. Weil sie ihn so anhimmelte und so liebte.
Was für eine Geschichte. Immer, das muss man sich mal ausdenken. Und es war ein kompletter Schmarrn, wie dann eine Dame, die damals für das Profil gearbeitet hat, inzwischen genau. Interessanterweise für Puls 4, ja. Die hieß Göbel. Tina Göbel. Und die hat das dann aufgedeckt. Ansonsten würden wir jetzt alle glauben, diese Studie, die Probleme da aufgedeckt hat, mögliche Probleme, wäre nur auf irgendeine Romanze zurückzuführen. Das ist absolut absurd. Das ist unglaublich.
Naja, das ist geschickt eingefädelt worden von diesem Professor aus Bremen. Der ging dann immer weiter und wurde immer dreister. Und ich erinnere noch eine Veröffentlichung in einem Fachjournal zu einer Zeit, als ein gewisser Uli Hoeneß, der damalige und heutige noch Präsident vom FC Bayern München, verurteilt wurde als Steuersünder. Und da hat der Lerchel das zum Anlass genommen zu sagen, na, wenigstens der sitzt hinter Gittern, verdientermaßen, aber diese Assistentin, die Laborassistentin läuft immer noch frei rum. Das hatte sich erdreistet. Und da wurden einige Leute doch etwas böse und haben dann ihrerseits den Herrn Lerchel vor Gericht zitiert. Und der darf dann nur, wenn er 250.000 Euro bereit ist zu zahlen, solche Vorwürfe nochmal in den Mund nehmen. Und mittlerweile wurde er eben auch wiederholt gerichtlich verurteilt und sogar des Meineids überführt. Also da gibt es einen Bericht der Stiftung Pandora, wo der Professor Adelkofer, der damals auch der Studienkoordinator war, dieser ersten angegriffenen Studie. Und da kam er eben auch einer gerichtlichen Verurteilung nur dadurch, dass der Professor Lerchel den Rechtsverzicht erklärte, wenn man ihn Lügen, Geschichten, Erfinder und Gefälligkeitsforscher nennt. Das ist also, und der sogenannte Wirner Forschungsskandal war also in der Tat weniger ein Fehlverhalten der Wiener Forscher, sondern eine unappetitliche, üble Intrige gegen die Wiener Forscher, weil sie eben biologische Wirkungen elektromagnetischer Feldexpositionen untersuchten und feststellten. Und das ist also weltweit, wenn Sie so wollen, Stand der Dinge. Wir haben mindestens 480 relevante Studienergebnisse. Und die sind, wenn man das nachlesen möchte, auch zu finden. Es gibt eine emf-data.org, der Diagnose-Funkorganisation, Verbraucherschutzorganisation in Deutschland. Die Parole dieser Schutzorganisation lautet Technik sinnvoll nutzen. Und die Sorge ist eben, dass die Wissenschaft in dieser Form in eine Spinnerecke gedrängt wird, verteufelt wird, alle, die was finden, diskreditiert werden. Und das habe ich mir wirklich angeschaut. Und bin auch in die Labs gefahren und durch die Welt gereist, weil das ist ja Sorgfaltspflicht. Und dann habe ich beispielsweise, um noch eine kleine Anekdote loszuwerden, im Profil, die eigentlich Partner waren für die Premiere in Österreich damals, in Wien, hat der Leiter des Wissenschaftsressorts mich quasi als Verschwörungstheoretiker eingeordnet. Und da kam natürlich Protest auch von Seiten des Vertriebspartners Filmladen in Wien, der alle renommierten Dokumentarfilme in die Kinos bringt in Österreich.
Ich frage mich aber, Verschwörung von wem gegen was?
Also mein ganzer Film ist eine Verschwörung sozusagen.
Ja, aber gegen was?
Ich wäre sozusagen als typischer Verschwörer einzustufen, der so nach dem Motto Elvis lebt, auch eben Fehlinformationen verbreitet und Angst verbreitet mit seiner filmischen Arbeit. Und dann durfte ich zumindest eine Gegendarstellung einbringen und habe eine Seite geschrieben, die habe ich dann überschrieben, ich weiß es noch, mit einem Schmunzeln auf den Lippen, Ortsgespräch. Weil dieser Kollege aus Wien hat es noch nicht einmal für nötig erhalten, die Professoren Kundi und Moosgöller, die in Wien sitzen, an der Med-Uni und in Wien forschen und weltweit Beachtung finden, anzurufen. Der hat das einfach aus der Hüfte geschossen. Und so wird gearbeitet. Das muss man einfach sehen. Also das ist wirklich gar nicht so lustig. Auf der anderen Seite ist es schon wieder so überdrüber, dass man es schon wieder lustig finden kann. Und auch, Sie haben eben nochmal die Kollegin angesprochen, die Tina Göbel. Die hat da jahrelang geackert und bekam keine Festanstellung und musste dann schauen, wo sie bleibt. Die hat sich sicherlich auch nicht nur Freunde gemacht mit
definitiv nicht, nein. Das bin ich mir sicher.
Und das ist ja, also ich meine, das ist ein Virus, der sich wirklich in der Presselandschaft manifestiert. Es gibt Gott sei Dank auch neue Investigativteams, die das Ganze wirklich aufdecken, was da läuft. Da ist zuletzt der Tagesspiegel zu nennen. Solche Dinge finden Sie auch eben zum Beispiel bei Diagnose Funk oder in der Kompetenzinitiative. Das sind die beiden Säulen einer fachlich, sachlich, nüchternen Analyse der Wissenschaft und der weltweiten Ereignisse im Mobilfunkthema. Da kann ich nur jeden auffordern, sich da mal hinzubegeben und sich schlau zu machen, weil wir haben alle am Ende des Tages eine Pflicht, nämlich vor allen Dingen Eltern sind gefragt, was ist mit unseren Kindern? Ich meine, wir sehen es ja. Das ist die andere Ebene der Medaille. Oder wir haben das Strahlenthema, aber wir haben auch das Suchtthema zunehmend. Und ja, bitte, Leute, informiert euch, kann ich nur sagen.
Wobei das halt schon zwei sehr verschiedene Dinge sind. Also das Suchtthema, ja, da geht es halt eher um Social Media und so.
Ja, aber die spielen ja zusammen. Ja. Dieser Kontakt, der ja statistisch hinausläuft auf zum Beispiel 6 Stunden pro Tag bei bis zu 14-Jährigen am Handy und Tablet daddeln und so weiter, kann nicht gut sein. Und da wissen wir eben auch aus der Hirnforschung, dass da eben Suchtkomponenten reinspielen und so weiter. Das ist wieder noch eine Zusatzkomponente.
Da gibt es sogar einen Ex-Facebook-Mitarbeiter, der sogar gesagt hat, wir haben das so gebaut, dass die Leute einfach im richtigen Moment den Stimulus kriegen und wieder kurze Ausschüttung von Hormonen oder wie auch immer diese jetzt heißen und dranbleiben und weiter und weiter und weiter und einfach den ganzen Tag irgendwie darauf warten, dass irgendwie ihnen ein Like gibt oder sowas. Ja. Eine interessante Frage kam im Chat, finde ich, nämlich die Finanzierung dieser Studien ist ja immer so die Geschichte. Ne? Es gibt ja genug Studien, die eben meistens von der, sicher, wahrscheinlich nicht immer, aber meistens von der Industrie finanziert wurden und die kommen halt alle daher und sagen, no, kein Problem, wir finden nichts. Sie haben jetzt 480 Studien angesprochen. Ich nehme an, dass sehr viele von denen schon ein Problem finden, oder?
Das sind 480, die definitiv eins gefunden haben.
Und wie wurden die finanziert?
Ungefähr 84, 94, sowas.
Wie wurden die finanziert?
Unterschiedlich. Also beispielsweise die Wiener Studien, sagen wir jetzt mal, die ich eben genannt habe im Kontext der Skandale oder der angeblichen Fälschung. Da war einmal eine EU-finanzierte Reflexstudie, mit der ging es los. Das war eine koordinierte Studie aus Deutschland von Professor Adelkofer, der eigentlich vorher mehr oder weniger als industriefreundlich galt, weil er auch für die Tabakindustrie geforscht hat und so weiter. Und der hatte ursprünglich eigentlich gesagt, ach, da findet man eh nichts. Vor allen Dingen haben seine Kollegen alle gesagt, ach, da ist doch nichts. Ja? Und dann hat er gesagt, okay, aber da liegen 2 Millionen Forschungsgelder rum, lass uns die doch nehmen und wenn da nichts ist, ist doch prima. Und dann haben die eben was gefunden, DNA-Stammbrüche. Analog zu den Kollegen, die das vorher gefunden haben.
Eine Vorstufe zum Krebs.
Die zweite, das zweite große Forschungsprojekt in Wien, an der Med-Uni Wien, ist ein Forschungsprojekt der AUVA, also der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt Österreichs, die natürlich daran interessiert ist, zu wissen, haben wir hier vielleicht irgendwann ein Versicherungsproblem, wenn die Menschen zunehmend krank werden und so weiter. Und es gab erste auch arbeitsgerichtliche Prozesse in Italien, wo die Kläger gewonnen hatten und wo denen eben auch Geld und so weiter genehmigt wurde, also Entschädigung. Und das war an für sich so ein Auslöser, beispielsweise für die große Versicherungsanstalt AUVA, diese Forschungsprojekte ATEM 1 und ATEM 2 auf den Weg zu bringen. Und ATEM 2 hat, ich sag mal ganz glorreich, die Wirkmechanismen gefunden. Die haben erst gefunden, da sind Probleme, da sind zellbiologische Probleme, Vorstufe zu Krebs und so weiter. Aber warum ist das so? Und im Zuge dieser ATEM-2-Forschung, die eben voll finanziert von der Versicherungsanstalt dann auch über 3 Jahre etwa lief, hat man dann die Wirkmechanismen gefunden. Und das war in diesem Fall der sogenannte oxidative Stress, der oxidative Zellstress. Das heißt, je länger man telefoniert, umso mehr schränkt man die Reparaturfälligkeit seiner Zellen ein. Das war so ein ganz klares Statement. Und das wiederum führt dazu, dass man natürlich Ratschläge geben kann und sagen kann, halt das Ding stundenlang am Ohr. Die haben das dann hochgerechnet auf maximal Gesprächsdauer 10 Minuten und dann brauchen die Zellen wenigstens wieder 2 Stunden, um zum Beispiel Reparaturmechanismen ordentlich einzuleiten. Also all das ist gefunden worden und wird ignoriert. Im Gegenteil, es wird nicht nur ignoriert, sondern es wird plump bekämpft. Es gibt den FMK, diesen Lobbyverein.
Plump ist nämlich das richtige Wort, ja.
Ja, die haben gesagt, die haben Pressemeldungen rausgegeben. Atem bestätigt, es gibt kein Problem.
Was?
Ja, die haben das einfach selbst.
Diese Dreistheit.
Ah. Ja, aber damit gehen die um und die fliegen diesen Bremer Professor, der früher mal in der Strahlenkommission in Deutschland gesessen hat, fliegen die als Experten ein und lassen den federführend die Ärzteausbildung im Thema elektromagnetische Felder bestreiten.
Also einen mobilfunkfreundlichen Arzt.
Oder? Weil auch hier schließen sich ja wieder die Kreise.
Eine Geschichte, die natürlich auch immer wieder auftaucht, also wir sprechen ja jetzt im Prinzip, bis jetzt sprachen wir von allen. Ja? Also bei jedem tritt dieser Zellstress auf, bei jedem, wenn eben die Bestrahlung stark genug ist, lang genug ist, Strangbrüche und diese Dinge. Was dann für Folgen daraus entstehen, hängt natürlich auch von der Verfassung des jeweiligen ab. Ne? Die Sache ist eben, da kann man jetzt nicht sagen, ja, dann passiert, kriegst du genau das, sondern dein Organismus, so verstehe ich das, deine Widerstandskräfte werden geschwächt und an deinem schwächsten Punkt knickst du dann ein und suchst dir aus. Ne? Also das betrifft jeden. Aber dann gibt es ja auch noch eine Gruppe von besonders bemitleidenswerten oder besonders schlimm, also Leuten, die es besonders schlimm trifft, nämlich Elektrosensible oder Elektrosensibilität nennt man das. Wie groß ist denn das Problem? Ich meine, da gibt es ja Menschen, die also wirklich schwerste Symptome haben, wenn sie zum Beispiel einem WLAN ausgesetzt sind oder einfach wirklich Symptome zeigen. Ne?
Also es ist generell so, dass zum Beispiel die von mir eben genannten 490 Studien sich durchaus nicht nur auf dieses Krebsthema reduzieren lassen, sondern in der Tat haben wir beispielsweise Problematiken wie reduzierte Spermienqualitäten, Einstiegsprobleme wie Schlafstörungen, Tinnitus, die in direkten Zusammenhang gebracht werden mit eben elektromagnetischen Feldern. Und in der Tat halten wir uns ja nicht nur ein Handy ans Ohr, sondern wir haben ja Sendeanlagen, wir haben WLAN im Haus. Und da sollte man vielleicht zumindest mal in die Gebrauchsanweisung schauen. Da steht nämlich drin, wegen der Strahlung sollte man diese nicht ins Kinderzimmer stellen. Also die sichern sich so Zug um Zug auch juristisch ab, damit den Hinweisen, die eh keiner liest. Und dann kommt natürlich hinzu, dass dieses Phänomen der Elektrosensibilität massiv bekämpft wird, weil die sagen, das sind alles Spinner. Das sind eingebildete Kranke, die durch das Angstphänomen erst krank geworden sind und die beschäftigen sich nur mit diesem Thema und so weiter. Ich hatte, Gott sei Dank, sage ich mal, ausgelöst durch elektrosensible Menschen überhaupt erstmal die Spur aufgenommen, weil da waren bei mir in Südfrankreich, ich lebe da, sagen wir mal, seit 20 Jahren oder noch länger, habe ich Menschen kennengelernt, die sagten mir, könntest du bitte dein Handy ausmachen, wir spüren das. Da habe ich gedacht, ja gut, die spinnen. Okay, ja klar, mache ich dann aus. Und dann habe ich mit denen diskutiert und ich habe die überhaupt auch nicht ernst genommen, weil ich eben keine Kenntnis habe. Wenn ich nicht informiert bin, kann ich auch nicht beurteilen. Und da habe ich irgendwann gedacht, ja, vielleicht muss ich doch mal reinschauen. Und bei der nächsten Gelegenheit hatten gemeinsame Freunde ein großes Festwochenende, 50. Geburtstag. Da treffe ich sie wieder und da brachten sie mir ein Buch mit. Das Buch eines amerikanischen Forschers, der quasi zum Whistleblower geworden war. Der hatte 6 Jahre im Auftrag der Industrie geforscht. Das ist auch einer meiner wichtigsten Probanden im Film. Thank you for calling, Dr. George Carlo. Und der hat dann mit einem Washington Post-Journalisten zusammen ein Buch geschrieben. Und das hat dann bei mir was ausgelöst. Da habe ich gedacht, oh, das musst du ernst nehmen. Das liegt an dir. Ich hatte das bis dahin ignoriert, das Thema Gesundheitsrisiko. Es wurde ja auch nicht so umfangreich informiert. Es flackert irgendwann mal immer mal zwischendurch auf. Aber ich war ja selbst ein Handy-Junkie. Ich war Reporter. Ich hatte da die wunderbare Evolution dieses Instruments miterleben dürfen. Und es passte wunderbar in meine berufliche Landschaft. Und plötzlich soll da ein Problem entstehen. Nun kommt eins hinzu. Diese beiden, dieses elektrosensible Ehepaar, war sehr, sehr wohlhabend. Denn die konnten sich ein wirklich wunderbares Luxusleben leisten mit, ich sag mal, Häusern in Australien, Schweiz, Monaco und New York. Also schon großes Kino. Und die hatten ein Problem. Also die waren glücklich, die haben wirklich toll gelebt und plötzlich hatten die ein Problem. Die nimmt man vielleicht anders wahr, so im Unterbewusstsein, als jetzt Menschen, die vielleicht ohnehin schon sonstige irgendwelche auch sozialen Probleme haben und die sich vielleicht dann dahinter verstecken oder so, weiß man nicht.
Gibt es ja auch, ich meine natürlich.
Besonders, ja. Aber das habe ich dann besonders ernst genommen. Und die haben mir ihre eigene Geschichte erzählt. Die wussten, die sind von Arzt zu Arzt gerannt und wussten nicht, was sie haben. Warum haben sie ständig Ohrensausen, dann also vermehrt Tinnitus, Schlafstörungen und so weiter. Und dann hatte der schwedische Schwiegervater des Mannes in Schweden einen Artikel gefunden und hat gesagt, Mensch, vielleicht ist das ja euer Problem. Elektrohypersensibilität. Und dann sind die selbst eingestiegen in die Recherche und haben sich Zug um Zug ihrer elektrischen Geräte alles auf dem neuesten, tollsten, fortschrittlichsten Stand entledigt. Die haben ihr Haus in eine andere Richtung saniert, nämlich in eine Abschirmrichtung und so weiter. Und die wollten dann auch irgendwas tun, weil die haben gesagt, das kommt auf uns zu. Wir sind doch nicht die Einzigen. Wir hören immer mehr davon. Und mit anderen Worten, ich habe die dann ernst genommen und habe mich dadurch ausgelöst auf diese Recherchereise begeben. Und die ist lang und mühselig. Und ich bin überhaupt kein Technikfreak oder so. Das war völlig neben meiner eigentlichen großen Liebe. Ich habe für Arte Künstlerporträts gemacht, Literatur, bildende Kunst ist mein Thema. Und da komme ich auf einmal in solche neuen Fluten. Aber es hat mich dann einfach gereizt, weil es gibt eben auch reizvolle Personen, die da wirklich an den richtigen Stellen für die Fehlinformation sorgen. Dass da überhaupt kein Problem ist.
Haben Sie eigentlich einmal
das ist wirklich Wahnsinn. Ja?
Ja. Haben Sie mit diesen elektrosensiblen Menschen eigentlich einmal einen Blindversuch gemacht?
Also der Blindversuch findet bei denen ja täglich statt. Also die fühlen sich ohne Exposition wesentlich besser, frischer und sie haben sozusagen im eigenen Haus etwas für sich geschaffen, wo sie dann wieder zum Beispiel schlafen können und so weiter. Das heißt, sie haben sich abgeschirmt, die haben alles an Elektrogeräten raus, die haben kein WLAN, die nehmen auch kein Handy mehr. Und das tut denen gut. Das ist auch wissenschaftlich mittlerweile nachgewiesen, dass man, wenn man aus der Exposition rausgeht, kein Problem hat oder wieder regeneriert, was ja die gute Nachricht ist. Und genau.
Eines der Probleme bei dieser ganzen Sache ist natürlich Stichwort too big to fail. Wir sprechen da von 17 Billionen, 17.000 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr. Und auch Benutzer, die ja selbst gar nichts mehr davon hören wollen. Es gibt ja sehr viele Menschen, die sagen, lass mich in Ruhe damit. Diese Technologie ist derartig in unser Leben integriert und auch in unser Berufsleben, dass wir in der Tat das nicht mehr von heute auf morgen abstellen könnten. Ja? und selbst eine Verminderung zum Teil, also eine Verminderung der Exposition zum Teil sehr schwierig ist, ne?
Ja, völlig klar. Wir wollen auch nicht auf Technik klassisch verzichten, sondern wir wollen sie sozusagen unwirksam machen. Und das geht. Es gibt Lösungen, die liegen in der Schublade. Es gibt zum Beispiel, also, aber ich will das nicht jetzt zu spezifisch machen, aber ich sag mal generell, das Problem des Too Big to Fail hat auch etwas damit zu tun, dass bedingt durch horrende Schadensersatzforderungen sogenannter Gehirntumorpatienten in Amerika quasi blockiert wird, dass die Industrie sich einlassen kann, dass es ein Problem gibt und dass sie Lösungen anbietet. Weil wenn sie das Problem eingesteht, hat sie pro Gehirntumorfall da drüben 150 Millionen Dollar Schadensersatz am Hals. Und insofern ist das dann so ein bisschen wie bei dem Bankensystem, was zusammengebrochen ist, dann müssen wir die wieder retten. Das könnte auf uns zukommen. Wir haben
Catch 22 ein bisschen, ne? Also.
Ja. Und das sind alles so Dinge, die muss man sehen und die muss man berücksichtigen. Und da tut mir fast die Industrie leid. Also, na klar, ich meine, sukzessive sieht man ja auch, dass sie so subtil Dinge einbauen in die Menüs. Plötzlich seit etwa die ersten Schadensersatzprozesse zum Laufen kamen in Amerika, hat man angefangen, Sicherheitsabstände einzufordern, die natürlich niemand liest. Und das ist natürlich juristisch sehr spitzfindig. Bei ganz bestimmten Modellen heißt es im Menü, Sicherheitsabstand zum Körper sollte wenigstens 2,5 Zentimeter betragen. Macht das jemand? Weiß das überhaupt jemand? Aber das ist genau die erste Frage des Richters. Haben Sie Ihren Sicherheitsabstand eingehalten? Und dann, wenn man dann mit den Schultern zuckt, hat man ein Problem. Dann ist man selbst verantwortlich für sein mögliches Gesundheitsproblem. Und das ist eine feine Falle, eine subtile Falle.
Ja, ich meine, es gibt natürlich Headsets etc., aber auch die verwenden die meisten nicht. Ne? Aber es geht ja jetzt gar nicht nur um Menschen, die sich jetzt selbst quasi exponieren, weil sie halt 3 Stunden am Tag mit dem Handy telefonieren. Jeder, also auch Menschen, die jetzt nur Festnetz verwenden, ich verwende wann immer es geht Festnetz, einfach, warum nicht? Aber selbst Menschen, die jetzt nur Festnetz verwenden und keine mobilen Datenverbindungen und kein WLAN, sind ja ausgesetzt der Strahlung von Handymasten und jetzt anderen WLAN-Verbindungen, aber anderen WLAN-Sendern, die jetzt sich im Haus befinden. Aber Handymasten sind ja ein Problem, auf das Sie jetzt in Thank You for Calling nicht explizit eingehen, oder? Ist das Absicht oder?
Nein, es ist einfach so, dass es zu viele Probleme gibt und man auch den, ich sage mal, Normalverbraucher wahrscheinlich überfordert. Ich habe hier versucht, eine Geschichte zu verdichten in diesem Film. Da geht es eben darum, dass tatsächlich diese Prozesse stattfinden, dass eben auch europäische Forscherteams eingebunden sind, sozusagen als Kronzeugen der Anklage, unter anderem auch die beiden eben schon mal genannten Wiener, der Professor Wilhelm Moosköller und der Professor Michael Kundi, sind dort in Washington D.C. präsent. Und das Ganze ist in einer zweiten Instanz mittlerweile eben ins Berufungsverfahren genommen worden. Und es wird, um das nochmals klar zu machen, jetzt gerade im August hinter den Kulissen darüber entschieden, ob es nochmal auch ein weiteres Hearing gibt und so weiter und so fort. Also ich wollte in diesem Film einfach auf ein Phänomen aufmerksam machen, das eine Mischung aus Lobbyismus, Zerstörung von wissenschaftlichen Karrieren dazu geführt hat, dass wir generell als Verbraucher an der Nase herumgeführt werden. Und das ist natürlich, sagen wir mal, spektakulärer im Thema Krebs. Aber es lässt sich überhaupt nicht reduzieren auf dieses Ding, wiewohl es natürlich, Sie können keinen Sender ans Ohr halten. Und wir haben eben auch Erkenntnisse über das Sendephänomen, aber wo wir vielleicht selbst persönlich am meisten auch eingreifen können, auch für unsere Kinder und so weiter, das ist schon, das passiert schon bei uns zu Hause oder im Verhalten rund um das Handy. Und deswegen Thank You for Calling als doch eine etwas dichte Geschichte, um überhaupt mal ein Bewusstsein oder den Versuch zu unternehmen, ein Bewusstsein für besseres Verbraucherverhalten zu wecken. Und darum geht es eigentlich. Wir können ja die Technik nicht mehr irgendwie völlig abschalten. Das wäre illusorisch. Aber selbst die Industrie hat Lösungen in der Schublade. Und die kann die nicht rausnehmen. Also ich war auch zum Beispiel in der Catholic University in Washington. Die haben im Auftrag des Militärs geforscht und haben ein sogenanntes Noise Field herausgefunden, wo also die Wirkung der Strahlen extrem reduziert werden könnte. Das kostet ein paar Cent mehr. Und als dann die Prozesse anfingen in dieser Studienphase der Universität dort, wurden die Techniker der Firma Motorola ausgetauscht gegen die Anwälte der Firma Motorola, weil das führte dann doch zu weit, dass man tatsächlich hier ein Problem auf der Spur ist und das auch lösen kann. Das ist juristisch fatal. Und deswegen wird da auch einiges unterdrückt.
Aber wir sehen, wie langsam... Ja. Bitte? Na, ich wollte jetzt nochmal darauf hinweisen, wie langsam die Mühlen da mahlen. Wir sprechen ja da jetzt von diesem Gericht, von diesem Urteil vom 8. August 2014, oder? Den Sie auch in Thank You for Calling ansprechen.
Ja.
Und jetzt erst wird eine Entscheidung über die Berufung, die ja unmittelbar danach eingelegt wurde, ja auch das gute Recht der Industrie, aber jetzt erst wird über diese Berufung entschieden?
Also es ist, ja, das ist hochkomplex natürlich. Hat auch mit dem amerikanischen System zu tun. Ich versuche es mal in groben Überschriften etwas verständlicher zu machen. Nachdem also der Richter überhaupt erstmalig festgestellt hat, dass die Wissenschaft die Probleme findet, ernst zu nehmen ist und sich auch eine Gesellschaft allein ethisch nicht erlauben kann, das zu ignorieren, hat die Industrie Einspruch erhoben, weil als nächstes wäre dann vor einer Jury jeder einzelne Gehirntumorfall zu verhandeln gewesen. Sie haben berechtigterweise von ihrem Einspruchrecht da drüben Gebrauch gemacht, haben aber gleichermaßen versucht, das Ganze von einer zivilrechtlichen auf eine strafrechtliche Ebene zu heben. Bis dato, zivilrechtlich, war die Aussage, es ist wahrscheinlicher als nicht, dass durchs Handytelefonieren Krebs erzeugt werden kann, relevant und für ein zivilrechtliches Urteil ausreichend. Wenn man es auf die strafrechtliche Ebene hebt, müssen Sie 100%, zu 100% den Nachweis erbringen, dass das Handy Krebs erregt. Das ist eine andere Liga. Und das haben die, da ist wieder so ein bisschen der Industrie entgegengekommen worden. Da ist eine neue sogenannte Hearing, also Anhörungsform gewählt worden, die sich zwischen dem Zivilrecht und dem Strafrecht bewegt. Und das sind also alles so strategische Schachzüge, die da hinter den Kulissen ablaufen, die natürlich Zeit kosten. Dann ist der Richter, der damals das 2014er Urteil gefällt hatte, in den Ruhestand gegangen. Er wurde abgelöst durch eine Richterin, die, wie ich gehört habe, jetzt auch schon wieder abgelöst werden soll. Also das ist alles fatal, diese Zeit, die da verloren geht. Aber es tut sich doch auf der Seite der Wissenschaft sehr viel mehr. Also dieses 2014er Urteil hatte noch nicht diese wahnsinnig klaren wissenschaftlichen Studien zur Grundlage, die jetzt in Amerika und in Italien und auch durchaus die Wiener Forscher zutage treten. Und das gibt eigentlich auf der einen Seite viel Wut. Einige der Prozessführenden sind längst verstorben und die Witwe macht dann weiter. Also, aber auf der anderen Seite gibt es auch Hoffnung, weil natürlich too big to fail. Das ist eine gewisse Hilflosigkeit auch von Seiten des Gerichts. Die sind da mit 40 der Top-Anwaltskanzleien vertreten, die Industrie, weil die gesamte Industrie sitzt auf der Anklagebank, weil es die gesamte, der gesamte Industrieverband, wo alle Big Player angeschlossen sind, egal ob die jetzt aus Deutschland T-Mobile oder Vodafone oder eben Motorola oder Nokia oder name it, Samsung, die sitzen alle auf der Anklagebank. Und man hat versucht, das abzuwenden und zu sagen, okay, der erste Kläger hat mit Motorola telefoniert, dann soll er doch Motorola verklagen, der zweite so und so. Und dann hat das Gericht festgelegt, nein, nein, ihr seid ein Verschwörungsteam. Eigentlich ist der Vorwurf der Verschwörung gegen die Industrie gerichtet, weil die natürlich weltweit sich quasi abgesprochen haben, müssen sie ja auch.
Ja, das Wargame-Memo ist ja Beweis einer Verschwörung. Ich meine, es geht ja nicht besser.
Ja, ja. Und ich habe das auch aus aktuellem Anlass jetzt nochmal neu aufbereitet, filmisch, so in so einer kompakten Form, weil wir haben im Oktober, es ist ja im Moment so ein Hype um 5G, und wir haben im Oktober einen ganz großen internationalen Kongress, ein Symposium vom 4. bis 6. Oktober am Kurfürstlichen Schloss von Mainz. Und da kommen die 15 renommiertesten Forscher dorthin. Und es ist ganz toll, ich darf da also beim Organisationsteam hinter den Kulissen mitwirken. Und eben auch der eben angesprochene George Carlo kommt, die Wiener kommen, die Skandinavier, die Deborah Davis aus Amerika, Professor Pahl aus Amerika und. Also sie sind alle am Start, was ganz toll ist in dieser kompakten Form, und versuchen eben auch diesen Wahnsinn 5G zumindest bewusst zu machen aus Sicht der Wissenschaft. Weil sie wurden ja bis 4G schon ignoriert mit ihren Warnungen. Und wenn wir jetzt dieses Internet der Dinge da zulassen, dann haben wir ein Problem. Und es gibt wirklich überall eine noch nie dagewesene, in dem Thema noch nie dagewesene Protestbewegung. Und ich wurde heute noch kontaktiert von Menschen aus Wien, die jetzt wahrscheinlich auch zuhören, die am 21. September in Wien eine große Demo machen wollen. Am 22. findet in Berlin eine Mahnwache statt und Demo und. Und man sieht einfach, dass sich ganz neue Gruppen bilden, weil die Sorge steigt. Und das ist berechtigt und das ist eigentlich auch gut so. Weil es ist ja der Wahnsinn, was die da mit uns vorhaben. Nicht alle 100 bis 150 Meter so Kleinzellantennen. Es kann nicht gut sein.
Circa 400 Wissenschaftler fordern ein Moratorium für 5G, für das ja noch keinerlei Studien existieren.
Natürlich, es gibt keine Technikvorsorgeuntersuchung. Der Präventivgedanke wird auch vom Europäischen Parlament ad absurdum geführt, weil es eben dieser Wahnsinnswachstumsfaktor für die Wirtschaft ist. Und dahinter natürlicherweise Millionen Arbeitsplätze und so weiter und so fort, so wird argumentiert. Und wir kennen das aus anderen Bereichen. Also bis dann mal irgendwann der Warnhinweis auf die Tabakschachtel kam, oder Zigarettenschachtel kam, hat ja auch 30 Jahre gedauert oder so. Ja? Und. Also Asbest ist noch so ein Thema, Pharmaprodukte. Es ist wahnsinnig schwierig, eben weil die mit Geld sich alles erlauben. Also von der, sag mal, Gefälligkeitsforschung, wo sie die Leute einkaufen, die ihnen wohlgesonnen sind, die sie dann auch an richtigen Positionen setzen, damit die Themenführerschaft gesichert ist, nach dem Motto, die was dagegen sagen, sind alles Spinner. Und auf der anderen Seite eben dann eben die wunderschönsten Werbespots erlaufen und uns da eine tolle Zukunft versprechen. Und das ist nicht stimmig. Das ist einfach nicht in Ordnung. Und also da tut sich was. Und dieser 5G-Kongress vom 4. bis 6. Oktober in Mainz, Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Veranstaltung. Es sind schon viele hundert Anmeldungen auch dort von Menschen, die einfach nur aus Interesse sich da 3 Tage die tollsten Menschen anschauen. Da gibt es Workshops mit Ärztinnen aus Deutschland und der Schweiz. Das ist alles sehr, sehr relevant und wird also am 4. losgehen mit einer großen Pressekonferenz. Und da sind ganz, ganz spannende Themen, bis hin eben auch zur Hirnforschung und die Auswirkungen auf dieser Ebene, die ganz klar eben auf Suchtverhalten hindeuten und. Also das sind alles wirklich ganz, ganz tolle Wissenschaftler, die teilweise über zunächst einmal auch Regierungsgeldern gefördert Dinge gefunden haben und die häufig dann eben auch feststellen mussten, dass selbst die Politik dann den Schwanz einzieht vor der Übermacht der Industrie, aber die nicht locker gelassen haben. Das sind alles Helden. Also das sind meine Helden.
Eine weitere Heldin, finde ich, ist Dr. Sharon Goldberg, die, ich glaube, Sie kennen sie, also nicht persönlich jetzt, aber ich glaube, Sie wissen, von wem ich da spreche. Also die hat, da gibt es ein Video, das ich jetzt auch verlinkt habe, nochmal zu dieser Sendung dazu, weil ich es wirklich sehr interessant finde. Testifies at Michigan's 5G Small Cell Tower Legislation Hearing. Also die hat da einfach, die war eingeladen als Expertin beim Hearing, wo es eben um 5G-Towers geht. Und die hat gesagt, jetzt vergesst mal 5G. Wir haben bei 4G diese und diese und diese Probleme. Also da erwähnt sie Dinge, von denen habe ich noch nie gehört. Also Diabetes. Ja. Und gerade die Frequenz 2,4G, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, bringt man mit Diabetes in Verbindung. Und ich glaube, irgendein Mobilfunkstandard sendet auf der Frequenz. Dann sagt sie, diese Mikrowellen in bestimmten Frequenzen wiederum können zu Blutverdickung, also das Blut verklumpt. Ne? Wie viele Leute sehe ich, die, also ich gehe immer wieder mal joggen und laufen, und wie viele Leute sehe ich, die wirklich mit dem Handy da rennen, vielleicht sogar telefonieren, joggen, ne? Was ich sowieso völlig schwachsinnig höre. Aber wie gesund ist das, wenn man bei noch dazu in einer Hitzewelle joggt und dann auch noch mit dem Handy unterwegs ist? Also völliger Wahnsinn. Und sie sagt, vergesst 5G. 4G hat ganz viele Probleme, die wir aufgezeigt haben, die nicht adressiert werden. Und ihr wollt das Ganze jetzt, und das ist jetzt so die Frage, ich meine, ich habe jetzt mal geschrieben im Ankündigungstext, vervielfacht. Kann man das irgendwie quantifizieren, wie viel höher die Strahlungsbelastung bei 5G im Vergleich zu 4G ist für einen normalen Benutzer?
Also genau das hat ja nicht stattgefunden, dass man das quantifiziert. Aber wir wissen ja, dass durch das sogenannte Internet der Dinge, durch die selbstfahrenden Fahrzeuge, durch die Vernetzung halt auch im Haushalt, die Smart Homes, die Smart Cities, natürlich ungefähr jede 100 bis 150 Meter so eine neue Mikrozellenantenne zumindest gesetzt werden muss. Das heißt, wir potenzieren hier die Strahlung ins Unermessliche und keiner weiß, was da auf uns zukommt. Und das ist ja genau das Problem. Hallo? Aber die Dame hat natürlich auch recht. Und ich darf nochmal verweisen auf diese Studien, die in der Tat breit gefächert zeigen, was man alles gefunden hat, in welchen Bereichen unseres Gesundheitssystems zellbiologisch und so weiter die Strahlung einwirkt. Und da ist eben auch die breite Palette von WLAN. Also es gibt eine Metastudie, die ist auch bei Diagnose Funk einzusehen. Frau Wilke hat die geleitet. Die ist bei über 100 Studien, die allein die Auswirkungen, die negativen Auswirkungen von WLAN auf unser Gesundheitssystem spezifizieren. Und das ist auch ein ganz bunter Strauß. Das kann man sich anschauen, wie gesagt, unter dmf-data.org. Das ist Diagnose Funk, ist da unglaublich aktiv. Also das sind Menschen, die hochqualifiziert eigentlich sich dieser Aufgabe widmen. Und die dann teilweise auch gemobbt werden und so weiter. Also auch so ein Peter Hensinger ist in Mainz dabei beim Kongress. Das ist auch so eine treibende Kraft hinter der Analyse der Wissenschaft. Björn Gutbier ist da zu nennen. Die beiden sind auch die Vorstände. Das ist fast schon unmenschlich, was die leisten. Nur weil aus Sorge vor all diesen Dingen und weil sie sich da vor über 10 Jahren auch eben angefangen haben, sich mit auseinanderzusetzen, aus dem engsten Bereich eine erste Bürgerinitiative gemacht haben. Aber ich darf vielleicht noch mal, um auf die Frage zurückzukommen, sagen, 5G tut eigentlich etwas für die Gegenbewegung, weil dadurch, dass dieser Hype entstanden ist und so einige Journalisten angefangen haben, das doch ein bisschen kritischer mal plötzlich zu hinterfragen und überhaupt mal angefangen haben, auch die historische Mobilfunkforschung aufzurollen, die dann vielleicht sogar auf das Wargame-Memo stoßen, die dann auf so Einzelschicksale stoßen, die dann auf diese angebliche Fälscher-Skandalgeschichte stoßen und dann sehen, wie die Industrie an wesentlichen Punkten welche Menschen platziert hat, damit sie überhaupt nicht angreifbar ist, die Grenzwerte selbst macht. Das sind alles so Fakten, die kann man eigentlich als aufgeschlossener, ehrlicher, investigativer Journalist nicht ignorieren. Und dazu kommt es eben durch dieses 5G. Da war ja wieder eine Versteigerung. Da ist es eben von der Industrie ein selbst inszenierter Hype, was das ja alles ganz toll ist. Jetzt kommen wir bis in die letzten Ecken. Und Internet der Dinge, selbstfahrendes Auto. Mein Gott, wie toll, für den Verbraucher ein neues Paradies tut sich auf. Und da sind dann doch einige stutzig geworden, weil was erfordert das? Es erfordert eben natürlich ein Mehr an Strahlungsbelastung. Es erfordert natürlich ein Mehr an auch Naturvernichtung. Es erfordert natürlich ein Mehr an Stromverbrauch. Hallo? Können wir uns das erlauben?
Weil Sie sagen Naturvernichtung. Da gab es Videos im Netz, also in England gab es da ein Video, das einer gedreht hat, da sieht man einen Baum, der neben einer 5G-Zelle steht, wenn das wirklich so ist. Ein Versuch offenbar dort, wenn es eine 5G-Zelle war. Und dieser Baum war wirklich auf der einen Seite völlig zerstört, dürres Geäst und auf der rechten Seite noch relativ lebendig. Kennen Sie den Fall? Kennen Sie ähnliche Fälle? Ist das völlig übertrieben? Hoffentlich. Oder nicht?
Das ist ja auch eine ganz schwierige Geschichte, dass eben auch Dinge gestreut werden, um eben zu untermalen, dass es sich hier um Spinner handelt.
Okay, den Verdacht hatte ich ein bisschen bei dem.
Ja. Gab es diese sterbenden Vögel und so weiter.
Ja.
Es gibt also auch wirklich Manöver, wo man aufpassen muss. Ich bin auch schon vielfach eben auch im Netz angegriffen worden. Auch da gibt es organisierte Kampftruppen, ja, von Psychopathen, die da wirklich einfach versuchen, in diesem Sinne Dinge ins Netz zu stellen, die dann eben die Glaubwürdigkeit in Frage stellt, auch der Menschen. Das war für mich auch ein wahnsinnig schwieriger Prozess, am Anfang zu sehen, ja, wem kann ich denn überhaupt glauben? Und dann bin ich halt dahin, überall. Ne? Und bei der WHO saß ein gewisser Dr. Mark Rapaccioli, der war mir deswegen aufgefallen, weil der hatte als Forscher 1995 etwas gefunden, was ihn eigentlich zum Kronzeugen der Mobilfunkkritiker machte, nämlich auch DNA-Strangbrüche.
Ja, unglaublicher Fall, ja.
Ja, bei Mäusen. Und dann fahre ich zu dem, erstmal so ganz, ich habe gedacht, wenn ich den kriege, dann kriege ich den, wenn ich noch keinen Namen mir gemacht habe, als vielleicht mobilfunkkritischer Journalist, obwohl es darauf hinauslaufen wird, aufgrund meiner Recherchen. Da gehe ich mal zuerst hin. Habe meinen besten Anzug angezogen und habe den Menschen erstmal ohne Kamerateam besucht, in Genf, bei der WHO, habe ihn gelobt für seine tolle Arbeit und wichtige Arbeit Und nach einer halben Stunde hat er mir augenzwinkert erzählt, dass er von der Industrie finanziert da sitzt. So, aber alles gut. Die Faust in der Tasche, bin ich 2 Wochen später wiedergekommen und dann hat er mir das indirekt vor laufender Kamera gesagt und ist dann eben auch aufgeflogen und musste seinen Hut nehmen. Aber der ist immer noch Drahtzieher. Hinter den Kulissen sind diese Menschen nach wie vor für die Industrie tätig. Und das ist der Wahnsinn. Aber jetzt habe ich einen Faden verloren.
Naja, wir waren jetzt gerade so bei, ich nenne das jetzt mal ganz frech Counterintelligence oder frech. Ich meine, das sind eigentlich Taktiken, die bei Counterintelligence eingesetzt werden. Wenn man ein Thema nicht haben will, dann bringt man, so wie bei 5G, und ich habe ja, ich habe das eben auch schon ein bisschen gerochen, muss ich sagen. Ja, da kann man dann massenweise diese Meldungen, um Gottes Willen, da haben sie eine 5G-Antenne aufgestellt und da fallen jetzt schadenweise Vögel tot hinunter. Ja, so, und da habe ich mir gedacht, na, aber, also, und ganz oft passiert das, dass man dann eben Meldungen lanciert, die völlig over the top sind, die Blödsinn sind, die aber natürlich großartige Schlagzeilen ergeben, Clickbait sind, und dann, wenn alle sich draufstürzen, dann lässt man diesen, ich nenne das Luftballone, dann lässt man diesen Luftballon implodieren, den gab es auch beim Impfthema damals, ganz stark. Dann lässt man diesen Luftballon implodieren und dann alle, die sich zuerst drauf gestürzt haben aufgrund der Sensationsmeldung, sagen dann, ah, so, alles Blödsinn. Und dann gehen aber Menschen wie Klaus Scheidsteger, Thank you for calling oder Faktencheck, die Sachen gehen dann unter, weil das schaut man sich dann gar nicht mehr an, so, also schon wieder das.
Ja, ja, da wird gut gearbeitet.
Unglaublich.
Ja, ja, klar. Dann muss man rechnen.
Gruselig.
Ich meine, ich habe wirklich, ich habe eine Fernsehagentur aufgebaut, sukzessive, als junger Mensch, weil eben ja durch die Privatsender, die damals eben die Lizenz bekamen in Deutschland, sich die Landschaft grundlegend veränderte. Und ich habe halt mein Handwerkszeug gelernt beim guten alten Westdeutschen Rundfunk. Habe ich volontiert nach dem Journalistikstudium und habe gesehen, hier wird eine Veränderung, eine Landschaftsveränderung kommen, und konnte dann mich vor Aufträgen nicht retten von all den Sendern, die ja keine eigene Infrastruktur hatten am Anfang. Und wir wurden dann quasi zum Dienstleister, News, Reportage, Dokumentarfilm und auch ein Standbein beim Industriefilm. Und das ganze Ding hatte dann irgendwann durch diese Mobilfunkproblematik eine neue Farbe bekommen. Mir war es gelungen, sage ich mal, im französischen Fernsehen, weil da noch so ein Dokumentarfilmchef aus altem Schrot und Korn gesagt hat, das machen wir jetzt. Wir werden sie ärgern. Ja. Der hatte schon Angst, dass das überhaupt durchgeht. Und bis ein paar Stunden vor der Sendung haben sich die Hausjuristen mit meinen 52 Minuten auseinandergesetzt. Und es mussten auch 2 oder 3 Mal so ein Bleep über ganz bestimmte Namen. Und wir mussten uns darauf einlassen, dass im Abspann genannt wurde, die WHO hat alles im Griff und ihr müsst euch keine Sorgen machen. So, also es ist unglaublich, ja. Und dieser Film wurde co-produziert von der ARD. Da braucht man dann immer einen der Anstalten aus der Sendefamilie ARD, ist das erste. Und das war in diesem Fall der MDR, weil der Dokumentarfilmchef von France 2, das ist so das zweite französische Staatsfernsehen, die verantwortliche Chefredakteurin kannte. Und die Franzosen haben 50 oder 52 Minuten ausgestrahlt, entsprechend ihres Reportagesendeplatzes. Und die Deutschen wollten 45 Minuten, die habe ich dann geliefert. Die haben das bezahlt und dann hörte ich nichts. Kein Sendedatum, der Film verschwand im Giftschrank. Ich habe alle paar Wochen mal angerufen, ja, wir wissen noch nicht und so weiter. Dann bekomme ich einen Tag vor Ausstrahlung des Beitrages einen Anruf von der Sekretärin der Chefredaktion. Wir zeigen Ihren Film morgen in einer auf 30 Minuten gekürzten Fassung im dritten Programm das NDR um 10 Uhr morgens. Ich gucke in die Sendeprogrammvorhersage, da ist keine Meldung. Es war nicht angekündigt. Ich bekam an dem Tag die Chefredaktion oder die zuständige Redakteurin nicht ans Telefon. Dann habe ich die Süddeutsche Zeitung angerufen und habe gesagt, das und das und das ist mir da gerade passiert. Also mein Film ist im französischen Fernsehen gelaufen, hat ein paar Millionen Zuschauer, soll jetzt schon wiederholt werden und die machen das mit mir. Können Sie vielleicht mal als Süddeutsche Zeitung mal nachhören? Und dann bekamen die zur Auskunft, das haben sie dann auch geschrieben, dem Film hätte der deutsche Bezug gefehlt und hätte technische Mängel und deswegen hätte man ihn quasi verstecken müssen und so weiter. Tja. Dann habe ich wusste ja nicht, was die ausstrahlen. Dann habe ich das gesehen und da fehlte in der Tat der deutsche Bezug, den hatten die aber selbst rausgeschnitten. Ich hatte ihn nämlich geliefert durch diese Reflexstudie, damals noch nicht Fälschungsskandal behaftet, die habe ich ja eingebaut. Und ich habe den Professor Adelkofer, den deutschen Leiter der Reflexstudie, in Washington zusammengebracht mit den amerikanischen Forschern und so weiter. Und wir haben sehr hochkritisch diskutiert, wie mit ihnen umgegangen wird. Das wurde alles rausgeschnitten. Und deswegen fehlte der deutsche Bezug. Und wenn ich ein technisch fehlerhaftes Produkt abliefere, dann bekomme ich kein Geld. Das war Gott sei Dank gelaufen. Geld haben sie mir angewiesen. Aber dann habe ich geschaut und habe gedacht, ich verstehe. Im gleichen Jahr hatte die ARD das erste über den Hauptsponsor T-Mobile die Fußball-Bundesliga-Rechte wieder erworben. Und da geht natürlich ein kritischer Beitrag gegen den eigenen Hauptsponsor gar nicht.
Ja,
das ist jetzt Verschwörung. Oder?
Dr. George Carlos, wir haben ihn schon mehrfach erwähnt. Auch ein äußerst interessanter Fall, ein sehr, sehr mutiger Mann. Ein weiterer Held sozusagen. Das ist ja auch eine sehr interessante Geschichte, weil er war ursprünglich engagiert von, helfen Sie mir jetzt kurz, wer hat ihn da engagiert, um das Ganze zu untersuchen und eigentlich um zu beweisen, dass es eh harmlos ist?
Genau dieser Verband, der heute auf der Anklagebank sitzt, der CTRA.
Genau, das sieht, genau.
Telephone Industry Association, die dann erweitert wurden um The Wireless Association, weil der Zug um Zug mit Smartphone und den ganzen, deswegen ist der Umsatz auch so hoch, Microsofts und Co. dieser Welt, das Ganze zum Alleskönner wurde. Das Smartphone ist ja so multiple vernetzt. Und diese sind alle in einem Industrieverband. Aber am Anfang dieses Industrieverbands gab es eine Geschichte, die ausgelöst wurde durch eine Fernsehshow, wo ein Mensch aus Florida während einer sehr populären Fernsehshow, ich komme gerade nicht auf den Namen, der Mann mit den Hosenträgern.
Larry King?
Larry King, während einer Larry King Show, sehr gut, Tarek, einen Gast hatte, der sagte, ich verklage gerade die Mobilfunkindustrie oder Motorola, weil meine Frau ist gerade gestorben und die hat stundenlang mit dem Ding telefoniert, ich bin sicher, die hat da ihren Tumor entwickelt an dem Ohr, wo sie immer mal telefoniert hat und jetzt verklage ich die. Und dann ging innerhalb einer Woche durch diesen Larry King-Beitrag die Motorola-Aktie in den Keller. Die hat über 10% verloren. Der nicht so nett ist. Und dann.
Da geht es um Milliarden, ne?
Das ist das Wahnsinn, ne? Ja, ganz schnell. Werden die vernichtet. So. Und dann hat die Industrie eine Pressekonferenz einberufen, dieser Industrieverband, und gesagt: Wir haben alles im Griff. Es gibt tausende von Studien, die beweisen, dass es kein Problem gibt. Und dann hat ein Journalist gesagt, dann zeigen sie uns die mal. Und das konnten sie nicht. Eine Woche später haben sie gesagt, okay, wir nehmen das jetzt alles selbst in die Hand. Wir haben jetzt einen Wissenschaftler ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent. Damals war der George Carlin 1993, 40 Jahre alt, genau. Und der macht jetzt die gesamte Forschung über die nächsten, wir genehmigen ihm für die nächsten 5 Jahre 25 Millionen Dollar. Und das wird ausreichen, um euch allen zu zeigen, es gibt kein Problem. Tja, und da haben sie halt die aufs falsche Pferd gesetzt, sozusagen. Und George hatte schon, nach 2 Jahren, hatten die quasi schon diese Bestätigung der DNA-Stammbrüche und so weiter. Und da ging es drunter und drüber hinter den Kulissen, ist ja klar. Der macht eine Pressekonferenz, will was versuchen zu vermelden. Dann hat die Industrie am gleichen Tag auch eine Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, das ist das, was der sagt, aber wir erzählen euch jetzt, wie es tatsächlich kommt. Und so weiter und so fort. Und da war eben wirklich ein Kampf. Also das, der George ist durch die Hölle gegangen.
Ja, sein Haus ist abgebrannt.
Ja, das war dann ganz zufällig, das war Brandstiftung. Die Polizei hat gesehen, es ist, also hat klar festgelegt, es ist Brandstiftung, aber wer es dann gemacht hat, weiß man nicht und so. Und der George hat dann von meiner laufenden Kamera, Anfang der 2000er Jahre, hat er, als ich ihn das erste Mal besucht habe, das war glaube ich 2005, als diese Prozesse auch hinter den Kulissen über sein Know-how koordiniert wurden gegen die Industrie. Also er hat quasi gegen seinen früheren Auftraggeber dann den Prozess angestrebt und der immer noch läuft, hat er mir gesagt, die Industrie manipuliert die Wissenschaft und gibt dem Verbraucher das Gefühl, dass es hier kein Problem ist, dass es Wissenschaftsbetrug. Das kann man im Netz finden. Und das ist nie in irgendeiner Form angegriffen worden. Der weiß genau, wovon er spricht, der George. Und der weiß, welche Leichen wo in welchem Keller liegen. Und deswegen ist er auch so gefährlich für die Industrie. Und der kommt auch nach Mainz.
Ja, auf den Kongress müssen wir auf jeden Fall noch hinweisen am Ende. Ich werde ihn dann auch zeitnah in den News verlinken. Ein anderer Herr, ein Professor Karl Hecht, auch aus Wien, glaube ich, der hat ja auch gesagt, stößt da ins selbe Horn, er sagt, Verstoß gegen das Menschenrecht auf Gesundheit.
Der Professor Karl Hecht ist ein mittlerweile, ich glaube sogar 96-jähriger Forscher, der immer noch fit ist. Das ist unglaublich. Der Typ ist in Berlin zu Hause.
Ja, okay.
Er hat früher an der Charité geforscht und hatte vom damaligen deutschen Ministerium für Kommunikation, wann war das genau? Ich muss überlegen, Ende der 80er oder sowas, muss ich jetzt aus dem Kopf schauen, den Auftrag, die Mikrowellenforschung, weil wir reden über Mikrowellen, nicht? Also die Übertragungstechnik läuft über Mikrowellen.
Und Terahertzwellen schon am Anfang. Ne? Also 5G geht ja auch schon in den Terahertzbereich, in den unteren.
Ja, absolut. Aber ja. Gut, der Karl Hecht hatte den Auftrag, den Stand der russischen Forschung aufzubereiten. Weil die Russen haben vor allen Dingen auch natürlich im Militärbereich geforscht und hatten eigentlich weltweit die breiteste Erkenntnislage und hatten zum Beispiel am Arbeitsplatz auch ganz andere Grenzwerte eingeführt aufgrund ihrer Erkenntnislage. Und Karl Hecht hat das dann mit seinem Team erforscht, also hat quasi die Studienergebnisse zusammengefasst und ist vor allen Dingen darauf gestoßen, dass die Russen gesehen haben, dass hier so eine Art Langzeitwirkung relevant ist. Das heißt, nach 3, 4, 5 Jahren sieht man noch nicht allzu viel, was die Veränderungen der Zellen und so weiter anbelangt, sondern es ist vor allen Dingen im Langzeitbereich, nach 7, 8, 10 Jahren sieht man was. Und er hat mir dann selbst erzählt, als er das zum ersten Mal auch vorgetragen hatte, haben die anwesenden Wissenschaftler den Kopf geschüttelt und gesagt, aber das ist ja unglaublich. Unsere Studien werden auch nur über 2 bis maximal 3 Jahre angelegt. Das heißt, wir machen hier schon den ersten Fehler. Und diese neue NTP-Studie, die ich eben schon mal erwähnt habe aus Amerika, war jetzt eben dementsprechend auch über 15 Jahre angelegt. Und die haben eben gravierende Probleme gefunden. Und der Karl Hecht hat in der Tat, den haben wir aufgesucht, auch für den letzten, meinen letzten Film, hat eben auch die Studie damals nicht veröffentlichen dürfen. Die landete im Giftschrank.
Unglaublich. Ja, also.
Das hat ihn natürlich nicht mundtot gemacht, weil er ist ein gestandener Professor, Doktor, Doktor an der Charité in Berlin,
der nichts mehr zu verlieren hat. Mit über 90, genau. Ist ihm wurscht. Ja, seine Karriere zerstören. So what? Ja, ja. Die hat er schon.
Ja.
Falls jemand reinskypen möchte, Fragen an Klaus Scheidsteiger, meinen Gast heute Abend, zu einem Thema, das wirklich. Ich muss auch sagen, als ich mir Ihre beiden Dokus nochmal angeschaut habe, es ist wirklich schwierig, sich das anzuschauen teilweise. Es ist keine, also ich habe normalerweise auch ganz andere Themen und es ist oft wirklich ein Spaß, sich da vorzubereiten und angenehm und lustig und alles. Nein, diesmal nicht. Nein, ja. Diesmal ist es sehr, sehr mühsam gewesen.
Ja, es
aber gratuliere Ihnen, Sie haben wirklich.
Nein. Dennoch, wenn ich vielleicht, also ich stelle jetzt nicht die eigene Schulterklopfmaschine an, aber ich habe natürlich auch tolle Feedbacks im Sinne von wichtige Arbeit und augenöffnend und so, klar. Ja. Und wir haben ja Thank You for Calling auch mit einem sogenannten Schulmaterial ausgestattet. Das ist vorbildlich gelaufen mit dem Filmladen in Wien. Die haben also eine Pädagogin an die Seite gestellt und wir haben, da gibt es diese Aktion Kino macht Schule. Wir hatten tolle Events im Kino und die Lehrer konnten den Film vor- und nachbereiten. Und da sind dann so Aktivitäten entstanden wie, lass uns doch mal gucken, was das macht eine Woche ohne Handy bei den Schülern. Also, ja.
Und das ist erstaunlich, so, ja, was da rauskommt nach einer Woche.
Ja, ja, und es ist für mich eigentlich das größte Geschenk, was ich erfahre, ist, dass ich da auf unglaublich tolle Persönlichkeiten treffe. Aber auch so ganz einfache Menschen, die Initiative ergreifen. Und wir hatten letztens noch immer, läuft er irgendwie als Dauerbrenner. Da gab es eine Stadt in Bayern, da ist eine Frau, die hat ein Sonntagsmatinee bei über 30 Grad da veranstaltet im Kino. Und das Kino war voll mit 180 Leuten oder so. Das ist der Wahnsinn.
Das ist nicht mehr so einfach heutzutage mit dem Kino, das voll zu kriegen.
Und ich konnte die gar nicht irgendwie, die wollten gar nicht gehen. Also wir waren da in der Diskussion.
Ja. Kann man vorstellen, nach dem Film.
Ja.
Ja, also wenn jemand reinskypen möchte, dann ist jetzt die Zeit. Wir sprechen jetzt auch schon fast 1,5 Stunden. Ja. Meine Liste ist lang, also ich habe da noch viel da, aber ja, also falls jemand direkt Fragen an meinen Gast richten möchte, auf der Startseite, also auf links oben auf dieses i klicken, falls man gerade im Chat ist oder wo, und dann findet man relativ weit oben rechts das blaue Skype-Symbol, da steht daneben Skype in. Wenn es am Handy ist, dann sieht man nur das Skype-Symbol und da muss man draufklicken. Dann klingelt es hier. 30 bis 40 Jahre Inkubationszeit bei Tabak und bei Mobilfunkstrahlung könnte es ähnlich sein. Es gab ja so ein, ich meine, ich habe diese Sendung 5G die nächste Generation genannt, weil es natürlich die nächste Generation der Mobilfunktechnologie ist, aber weil es halt auch irgendwie um unsere nächste Generation geht. In Ihrem letzten Film, dem Faktencheck, gehen Sie darauf vermehrt ein. Was könnte denn da auf uns zukommen?
Naja, es ist zumindest schon mal sichtbar geworden. Wenn da Eltern zuhören, dann wissen die, wovon ich spreche. Dieses Verhalten, dieses nach vorne gebeugte, ständige Präsente in den sozialen Medien macht ja ganz, ganz viel. Und aus Sicht der Hirnforscher sind die fast schon nicht mehr zu retten, die sich so verhalten. Und hier kann ich nur appellieren an die Eltern, ihr habt eine Vorbildfunktion. Die Kinder kopieren euch und geht mit den Kindern raus. Die brauchen für die normale Entwicklung eines Gehirns zum Beispiel Bewegung. Das ist eine ganz Basiserkenntnis der Gehirnforschung. Nur die Bewegung triggert ganz bestimmte Dinge im kindlichen Gehirn. Und das fällt so langsam weg. Und also nicht nur ist so die Verarbeitung für mich auch schwierig, ich bin selbst Vater. Es ist auch immer die Frage, wie sage ich es meinem Kind, wie vermittle ich das? Aber wir müssen bei uns selbst anfangen.
Ja, nehmen Sie am 12-Jährigen mal das Handy weg. Dann laufen Sie schnell.
Ja, aber die Hirnforschung fordert so unterm Radar zwar zunächst mal, aber die fordert sowas wie ein Handyführerschein. Die sagen, die dürfen eigentlich in der Form nicht vor ihrem 18. Lebensjahr mit einem solchen Stress oder Stressor in der Form konfrontiert werden, wie das momentan schon der Fall ist. Weil die sehen im Hirn die gleichen Mechanismen, die zum Beispiel zur Drogensucht geführt haben, jetzt auch bei den Vielbenutzern und so weiter. Also es ist der Wahnsinn, Leute. Ich selbst, ich habe auch so eine Hemmschwelle überwinden müssen, weil sowas will man ja am liebsten gar nicht glauben. Na, da gibt es ja so eine persönliche Hemmschwelle, wo man, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Aber die Geschichte der Menschheit lehrt uns ja, der Wahnsinn ist aller Orten. Und wir müssen ihn stoppen. Und da haben wir auch alle eine Verantwortung.
Ja, ziemlich große sogar. Ist das ganze E-Smog-Thema eigentlich, ich meine, ich liebe E-Autos, also ich lebe hier in der Innenstadt. Mir wäre es am liebsten, wenn dann noch mehr E-Autos und durch die Gegend fahren. Nicht unbedingt selbst fahren, ne, weil da braucht man dann diese G5-Infrastruktur. Aber ein E-Auto funktioniert mit Strom und da entstehen natürlich Magnetfelder. Ist das auch ein Problem?
Es ist auf jeden Fall in den Augen vieler Fachleute ein Riesenproblem, sich auf die Batterie zu setzen.
Naja, auf der sitzt man aber, ja. Also manchmal, ich weiß nicht, beim Tesla ist sie, glaube ich, vorne.
Da wird ja auch schon nachgebessert. Aber ja. Ich meine, ja, jeder gesunde Menschenverstand mal drüber nachdenken. Aber es gibt dann eben auch die Experten, die das mal messen. Ja? Und da gibt es mittlerweile auch Unterschiede. Bei den Herstellern wird da durchaus schon so peu à peu Rücksicht genommen. Aber es ist ja völlig klar. Also was machen wir da? Ist das tatsächlich dann auch schonend? Ist die Frage. Es ist, es ist eben auch in dieser mannigfaltigen, problembehafteten Situation ganz, ganz schwierig, da noch den Überblick zu bewahren. Und mein französischer Vertriebspartner, der Thank You for Calling, läuft da jetzt unter dem Titel Ondes de Choc, Schockwellen im französischen Kino. Und er sagte mir, weißt du, Klaus, die Leute, ich habe den Eindruck, die wollen nichts mehr von Problemen hören. Die haben zu viel.
Ja, das stimmt, aber ich verstehe das total. Ich meine, man ist bis oben hin voll und jetzt kommt noch jemand daher und sagt, hey, wenn du dein Mobiltelefon zu viel verwendest, kriegst du Krebs. Ich meine, das ist Wahnsinn. Ne? Natürlich will man das nicht hören.
Und ja, sogar nicht, man kann ja mal so einen Selbsttest machen. Man kann ja mal versuchen, zum Beispiel das Handy nicht mit ans Bett zu nehmen. Man kann ja mal versuchen, nachts WLAN auszustellen. Was macht das? Gibt es da vielleicht einen kleinen Hinweis darauf, dass sich die eigene Schlafqualität verbessert, wenn man solche kleinen Maßnahmen mal für sich durchführt? Wie wäre es denn mal mit sowas? Also, da liegt es ja auch an uns. Und wenn man dann mal so ein Detox-Wochenende einführt mit der Familie und sagt, jetzt gehen wir mal wirklich ein Wochenende in die Berge. Ihr habt doch die schönsten Berge in Österreich. Dürft auch hinterher noch einen Schluck Wein trinken da. Südlich von Graz gibt es ja...
Südlich von Graz kann man ordentlich Schluck Wein trinken, ja.
So, und das sind doch alles mal so kleine Anregungen, Maßnahmen. Hallo, Leute, das Leben ist doch eigentlich auch noch schön. Nur versucht's doch mal so im Digital Detox Bereich, mal ein Wochenende. Familien ist ja wirklich, das kann man ja spielerisch verordnen und dann mal gucken, was das macht.
Ja, ich finde, es ist ja wirklich interessant, wenn also die AUVA da diese Atemstudie 1 und 2 in Auftrag gibt und eben, ich meine, da geht es auch ums Geld, ne? Bei einem Versicherer, ja. Und dass das eben von der Ecke dann kommt, ne? Dann mal was Gutes bei den Versicherungen.
Ja, ja.
Und auch so total logisch, ne? Weil die haben, ich meine, im Prinzip, wenn da jetzt wirklich so ein großes Problem besteht, wie viele befürchten, oder auch nur ein halb so großes, dann verschiebt ja, also dann zieht die Mobilfunkindustrie ja ganz viele andere Zweige mit hinunter, ne? Wenn da die ganzen Schadensersatzklagen kommen. Ich meine, jetzt reden wir aber gar nicht von dem volkswirtschaftlichen Schaden, der entstehen würde, wenn wir tatsächlich 30, 40 Jahre nach Einführung, das würde heißen, ich meine, so in den 90ern ging es da los, ne? Jetzt, ja, jetzt ist dann bald soweit, ne? Also es müsste dann eigentlich so in den 2020ern müsste das dann ja eigentlich so einsetzen, oder?
Also es ist auch, was die Verbreitung zum Beispiel der Handys anbelangt, die erste Milliarde hat 12 Jahre gebraucht. Die erste Milliarde Handyverträge war etwa nach 12 Jahren erreicht.
Welches Jahr war das?
Das war ungefähr genau 2000 so.
Ja, ja? Genau, dann ging es iPhone so, und es ging
die
dahin.
Die zweite Milliarde nur noch 3. Ja. Ja. Die dritte nur noch 2. Und heute haben wir haben halt seit 2013 ungefähr ident Handyverträge Erdbewohner. Also um die 7 Milliarden. Das ist ein nie dagewesenes Phänomen. Und wenn man das dann eben auch hochrechnet, ich meine, wie gesagt, in der westlichen Welt haben wir eh schon mehr Handyverträge als Einwohner. Tendenz geht ja zum Dritthandy. Und alle mitgezählt, ja.
Oma und Opa. Und alle gleichzeitig einschalten, auf jeden Fall.
Ja.
Und am Körper so tragen, ist ganz super.
So und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es geht überhaupt nicht darum, die Technik per se zu verdammen.
Nein, es ist großartig.
Die Spur wird ja immer gelegt, ja. Also diese Spinner und die wollen das ausschalten und so. Völliger Blödsinn. Es gibt so ein paar Extreme. Die ärgern mich auch, ja, in meiner Arbeit. Die stören mich auch in meiner Arbeit. Weil die werden dann hergezeigt, so nach dem Motto, da sind sie doch, die Spinner, ja. Und das ist nicht gut für die gesamte Bewegung. Diese Bewegung muss auch sozusagen die Erwachsenen ins Zimmer holen und sagen, hey, lass uns doch jetzt mal hier eine Lösung finden, ja, weil die gibt's, die haben sie in der Schublade, nur es fordert keiner.
Ja, so. Das ist ein legales Problem natürlich, wie Sie vorher schon beschrieben haben, weil ja. Man dann irgendwo ein Schuldeingeständnis hat. Ja, und ich meine, ne, Mobilfunktechnologie, es ist großartig. Ich meine, ich habe ja auch vor ein paar Jahren wirklich viel Zeit und Aufwand reingesteckt, eine mobilfähige Seite zu machen. Es gibt wahrscheinlich jetzt einige Hörer und Hörerinnen, die über ihr Telefon da jetzt dran sind und so.
Und ah, alles okay,
überhaupt. Wenn sie das mit Kopfhörer machen und das Telefon ein bisschen weglegen, ist doch super. Man kann jetzt unterwegs überall Crop FM hören zu jeder Tageszeit. Grandios, wirklich jetzt.
Ich alles gut, aber wir dürfen auch nicht dieser Fehleinschätzung aufliegen, dass das Lernen über Tablet in der Schule die optimale Lösung ist. Das stimmt so nicht. Die Hirnforschung lehrt uns da was ganz anderes.
Bei Star Trek ist das aber so.
Ja. Ja, aber auch da, ich meine wirklich, auch da sind ja die Industrie, Maßnahmen, Sponsoring und. Die sind so massiv, dass man ja im System gar nicht mehr anders kann. Und wer nicht mitmacht, ist draußen. Ja, so nach dem Motto. Und das ist fatal. Und da muss man auch mal wach werden. Gut, und ich bleib dran. Versprochen.
Zum Ende kommend, also wie gesagt, Skype in, wenn dann jetzt. Einige haben gesagt, sie wollen reinskypen, aber na gut.
Die trauen sich jetzt nicht
mehr. Sie wollen auf keinen Fall mit solchen verschwörungstheoretischen Dingen.
Ja. Die haben am Freitagabend was Besseres zu tun. Ich habe vollstes Verständnis.
Naja, zuhören tun sie vielleicht, aber naja, gut.
Die hören es später.
Ja, die meisten hören es später.
Ja.
Schumann-Frequenzen. Ne? Das ist ja auch so eine interessante Sache. Damit habe ich mich auch schon vor 20 Jahren beschäftigt. Und in der Tat ist es nicht interessant, dass die Resonanzfrequenz zwischen Ionosphäre und Erdoberfläche, die dann durch Blitze angeregt wird und quasi so eine stehende Welle ergibt, bei 7,8 Hertz liegt, genau wie das Hirn in seinem Alpha-Zustand. Da gibt es ja auch Wechselwirkungen mit der Mikrowellentechnologie, oder?
Ja, ja, es ist diese Frequenz auch gewählt worden, beispielsweise im WLAN-Bereich, im Mikrowellenherd, deswegen hat sie auch nichts gekostet, ist quasi ident mit der Schumann-Resonanz.
Aber Moment, das habe ich nicht ganz verstanden. Wir reden jetzt von 7,8 Hertz.
7,83, glaube ich.
Ja, ne? Aber das sind ja keine Mikrowellen. Also Mikrowellen fangen ja erst bei...
Das ist die gleiche, aber das ist die gleiche Stärke. Das ist die gleiche Frequenzstärke, die zum Einsatz kommt. Hm. Bei dem... Genau. Und...
das verstehe ich leider nicht. Also ich habe diesen Beitrag schon nicht verstanden, weil die 4G und so, die senden ja im Mikrowellenbereich, das ist ja der Megahertz-Bereich. Und wie interferiert es jetzt mit den Schumann-Frequenzen bei 7,8 Hertz?
Also
ich weiß
da,
jetzt schon, Sie sind kein Techniker, da wahrscheinlich genau, vorher jetzt ja. Falschen. Aber okay, ich möchte sagen, weil das auch jetzt im Chat gekommen ist, ja. Ich verstehe es nicht ganz. Ich meine, ich kann mal, weil, wie gesagt, wir sind da im Millionenhertz-Bereich und da wird dann ein Signal aufmoduliert.
Das ist eine natürliche Schwingung, vielleicht kann man das über eine natürliche Schwingung, wir alle sind ja elektrische Wesen, die gestört wird durch eine künstliche Welle.
Aber das wäre dann schon beim Fernsehen und beim Radio auch schon so gewesen. Hätte das ja auch schon gestört. Ne?
Auch da, wir befinden uns ja in einem Cocktail sozusagen.
Ja.
Und auch da gibt es ja Erkenntnisse und auch da gibt es Hinweise, die man vielleicht im zumindest Hausgebrauch, also die Schweizer sagen immer, Elektrosmog ist hausgemacht. Lass das Fernseher aus dem Verband, ist aus dem Schlafzimmer und so weiter. Ja. Also da gibt es so ganz kleine, ich sag mal, baubiologische Maßnahmen, die jeder von uns zumindest mal zur Kenntnis nehmen kann und sich entsprechend verhalten kann. Weil er ist dann auf einer sicheren Seite. Und wenn wir eben einfach mal sehen, dass Kinder in Entwicklung eben keine großen Erwachsenen sind oder keine kleinen Erwachsenen sind, dann sollte man auch mit deren heranwachsenden Hirnen und so weiter entsprechend sensibler umgehen, als das im Moment der Fall ist. Sogar beim sogenannten Bundesamt für Strahlenschutz gibt man zu, dass man keinerlei Erkenntnisse hat. Also das ist auch noch nicht einmal in Wissenschaft angeschoben worden. Oder bei schwangeren Frauen. Hallo? Da gibt es keine Erkenntnisse, weil man es nicht untersucht hat. Zumindest nicht von Seiten des sogenannten Strahlenschutzes. Aber die schützen wirklich die Strahlen, aber nicht den Verbraucher. Und da gibt es also auch... Stößt man auch in ein Wespennest, das ist unglaublich. Aber gut, gab es jetzt Chat?
Ja, also Chat-Teilnehmer gibt es genug, die Fragen lasse ich immer einfließen. Da gibt es zum Beispiel jetzt einen, der fragt, kann 5G als Strahlenwaffe verwendet werden? Siehe Mikrowellenstrahler der US Army, die im gleichen Mikrowellenbereich arbeiten wie 5G. Und Sie haben da ja auch einen Herrn interviewt. Mhm. Der Barry Trower heißt er, glaube ich,
ja.
Der mit militärischer Mikrowellentechnik zu tun hatte. Ist das alles noch viel grauslicher, als wir uns das vorstellen können?
Ja, es ist eben genau so, dass man hier die Frequenzen steuern kann. Und die unterschiedlichsten Frequenzen dieser Mikrowelle haben die unterschiedlichsten Einflussmöglichkeiten. Das ist alles festgehalten, wissenschaftlich fundiert, eben im Zuge der Militärforschung, weil genau das ja auch passiert ist, dass man Mikrowellen als Waffen eingesetzt hat. Also ich habe das Beispiel aus dem Kalten Krieg, das ist auch des Öfteren mal durch die Medien gegangen und der Barry war damals als Armeeangehöriger der Royal Army hautnah dabei und er wurde dann vom Geheimdienst engagiert, um aufgeflogene russische Agenten zu verhören. Das hat er jahrelang getan und hat dabei natürlich noch mal mehr Kenntnisse bekommen. Und all diese
und hat da Mikrowellen eingesetzt, um...
Ja, natürlich.
Also als Folter, oder wie?
Mikrowellenwaffe ist ja ein fester Begriff.
Ja.
Ja, und die gibt's ja. Und die Manipulation, die wissen genau, wo im Hirn eingegriffen werden muss, um ganz bestimmte Effekte zu erzielen. Beispielsweise im Hippocampus. Das zeigen wir auch im Film. Das ist jetzt nun keine leichte Kost, aber ist nun mal aus der Hirnforschung bekannt, dass da sozusagen Kurzzeitgedächtnis und so weiter beeinflusst werden kann. Oder eben auch Menschen allen möglichen Dingen beeinflusst werden können. Ja, absolut richtig. Ist ein quasi militärischer Standard, die Mikrowellenwaffe.
Ja, und da sind wir jetzt endgültig im Verschwörungsbereich. Also ich hab vor...
Aber es ist eben kein Verschwörungsbereich.
Nein, ich weiß schon. Sarkastisch.
Ja.
Ich habe vor vielen Jahren mit Herrn Franz Bluder von meiner Sendung gemacht zum Thema Mind Control. Ne?
Ja.
Und davon reden wir jetzt. Das ist eigentlich Mind Control. Ne? Man kann die Stimmungslage beeinflussen und wer weiß was noch alles.
Und, ja, das wissen wir alles nicht, aber wir wissen eben auch um den Einsatz als Waffe.
Ja.
Und den kann man auch sogar im Internet finden. Da gibt es Videos von Militärs, die auch zeigen, wie man beispielsweise Gruppen stoppen kann durch den Einsatz von Mikrowellen. Und die stellen das dann positiv klar, weil man erschießt die
ja nicht. Letale Waffen, ja. Da gibt's das ist, oh, das ist eine tiefe Grube, oh Gott. Da kann man zum Beispiel auch die sensorischen Eindrücke erzeugen, als würden die Leute verbrennen, ne?
Ja.
Und solche Dinge. Aber das ist ja noch harmlos. Aber wenn man dann wirklich subtiler auf die Gemütslage Einfluss nehmen kann, bitte, ich habe mich da nicht so tief, es scheint möglich zu sein, okay, mehr kann ich dazu nicht sagen, dann wird es echt, oh, also, und dann ist es noch so, dass man ja diese 5G-Anlagen, nachdem die ja derartig unglaubliche Bursts an Daten, also 5 Gigabyte den unter einer Sekunde, das ist ja, oder so in der Gegend, ja, also 6 Gigabyte pro Sekunde bis zu, ja, muss man diesen Strahl dann wirklich fokussieren, ne? Und ja. Ich meine, okay, da kann man dann seiner Fantasie freien Lauf lassen oder auch nicht, ich würde fast sagen, oder auch nicht, weil das ist dann auch nicht gesund, wenn man sich da reinsteigert, aber na, also,
Nee, da habe ich mich auch geweigert, deswegen habe ich ja auch diesen Barry Trower, der höchst umstritten ist, ist ja klar, der wird ja auch angegriffen, beschossen und so weiter, der hat einen Polizeireport veröffentlicht, einen Tetra-Report und so weiter und so fort, der ist ja auch in seiner Arbeit dann gebremst worden und gemobbt worden und. Deswegen bin ich nach England mit mehreren Fachleuten und habe gesagt, wir machen jetzt einen Faktencheck. Wir gucken mal, was ist denn dran an dem, was der alles so sagt. Und das ist erschreckend.
Ja, naja, wirkt auch sehr...
Music Break?
Bitte?
Gibt es einen Music Break oder kommen wir langsam zum Ende? Oder?
Hier gibt es keine Music Breaks, aber wir kommen langsam zum Ende, außer es ruft noch wer an. Ich habe mir jetzt nur noch die... Oder brauchen Sie einen Break? Jetzt? Gleich?
So, wäre nicht schlecht, so mal. Ich habe jetzt so viel gequatscht.
Na, wir kommen jetzt, eigentlich kommen wir zum Ende. Außer es kommt ein Anruf. Ich habe jetzt nur noch... ich möchte jetzt nur noch kurz auf die Frau Karin Hecht eingehen, glaube ich, heißt sie. Karl Hecht, Entschuldigung. Dr. Karl Hecht, Blödsinn. Eine Literaturstudie hat er gemacht, ne? Die ja auch recht interessant ist. Wollen Sie dazu noch was sagen? Hallo? Herr Scheidsteger, sind Sie noch dran? Oder? Ja, irgendwie ist er jetzt weg. Okay. Keine Ahnung, vielleicht sollte ich eine Musikpause machen. Hallo, Herr Scheidsteger, können Sie mich hören? Nein? Vielleicht machen wir dann wirklich eine kurze Musikpause, warum auch nicht? Ich meine, mache ich eh Seiten. Und dann kommen wir nochmal zurück und machen dann den Abschluss. Also ich hoffe, er ist jetzt nicht verschwunden. Aber ich glaube nicht. Also Kurze Musikpause und dann geht's weiter. Und hier sind wir wieder. Mhm. Klaus Scheidsteiger ist wieder zurück. Also es war jetzt irgendwie ein Missverständnis. Offenbar ist die Verbindung abgebrochen. Wir haben sie zwar noch gehört, aber umgekehrt nicht. Egal. Ja, ich wollte nur noch kurz auf den Dr. Karl Hecht eingehen, der da eben eine Literaturstudie gemacht hat. Also Dinge, die schon da sind, die schon geforscht wurden. Was hat er herausgefunden?
Also ich habe das ja im Wesentlichen schon mal zusammengefasst, dass er die russische Studienlage analysiert hat, also eine Metastudie gemacht hat und eben vor allen Dingen dabei herausgefunden hat, dass Langzeitwirkungen hier relevant sind und auch Einzug gehalten haben bei den Grenzwerten, die in Russland beispielsweise im Arbeitsumfeld, arbeitsrechtlich und so weiter Berücksichtigung finden. Also die sind wesentlich arbeitnehmerfreundlicher da drüben orientiert, weil sie eben genau diese Mikrowellen als Waffe auch benutzt haben und getestet haben. Und die Versuchskaninchen waren gegenüber beispielsweise in der amerikanischen Botschaft.
Ja, da gibt es ja unglaubliche Story, ne?
Ja, aber
in Moskau, die Russen haben dann irgendwie Mikrowellenwaffen also ausprobiert.
Die ist überliefert, die ist vielfach veröffentlicht, kann man alles finden. Also das ist jetzt nicht irgendein Hirngespinst entsprungen. Und ich darf vielleicht auf unsere Webseite verweisen, das ist www.faktencheck-mobilfunkstrahlung.de.
Ist auch verlinkt, ja.
Ja, da findet man dann unter den Probanden eben auch den Professor Karl Hecht. Und wenn man da draufklickt, dann bekommt man sogar die Veröffentlichung dieses Papiers. Denn er hat sich das Papier dann einfach nochmal unter den Nagel gerissen und hat es dann mit Hilfe von Professor Karl Richter, der Initiator der Kompetenzinitiative, wiederum Ausrichter des Kongresses in Mainz und auch mit Hilfe dieser Kompetenzinitiative veröffentlicht, respektive zumindest mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und das ist also sehr umfangreich, aber es zeigt eben eindeutig, dass alle Dinge, die nicht in die Landschaft passen, die geschäftsschädigend sein könnten, verhindert werden und gar nicht erst an die Öffentlichkeit geraten.
Genau, wir haben ihn vorher ja schon kurz erwähnt, das ist auch der Mann, der sagt, dass es verstößt gegen das Menschenrecht auf Gesundheit, ne?
Ja.
Professor Karl Hecht, Dr. Karl Hecht, Professor Dr. Karl Hecht, wie auch immer, der also schon 96 ist und die Karriere hinter sich hat und sich kein Blatt vor den Mund nimmt.
Der nach Mainz kommt.
Vielleicht machen Sie doch mal kurz noch ein bisschen Werbung für diesen Kongress. Also der ist, Sie haben gesagt, im Oktober?
Ja, das erste Oktoberwochenende. Es geht los am 4. und endet am 6. Ist halt ein Symposium. Und hier ist halt diese eben schon mal benannte Kompetenzinitiative.org, da findet man das alles. Und das ist, wenn man es genau, sagen wir mal, analog ausspricht zu dem, ist es die Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie. Und die sitzen in Saarbrücken und ich hatte das große Vergnügen im letzten Jahr auch in den Vorstand, in den erweiterten Vorstand da aufgenommen zu werden und darf da auch helfen. Das ist ein öffentliches Symposium, steht unter dem Begriff biologische Wirkungen des Mobilfunks und war ursprünglich eben so ein 5G-Kongress und wurde auch als solcher beworben. Aber es ist eben genau was eben auch schon mal viel von Seiten der Dame, wir müssen uns erstmal mit 4G auseinandersetzen.
Ja.
Und 5G, was ich jetzt da, was ich gehört habe von Messungen mal in zum Beispiel Washington, muss ich schon sagen, wir haben jetzt schon 5G. 80% der Handys springen immer noch auf 4G um. Also das ist Quatsch, ja, das ist noch nicht.
Wir haben einen Anrufer übrigens. Ja? Vielleicht nehmen wir den jetzt noch schnell rein.
Okay.
Hallo, guten Abend. Und zwar eine Frage. Es ging zwar jetzt um die Mobilfunkstrahlung im Großen und Ganzen, doch gar nicht um die elektromagnetische Einwirkung aufs Gehirn, beziehungsweise ja, in die Richtung.
Ging es schon auch ein bisschen. Also wir haben schon auch jetzt den Herrn, der da in den Barry Trower erwähnt und eben das Stichwort Mind Control, dass man dann natürlich auch mit solchen Technologien Gemütslagen verändern kann und so weiter und so fort.
Ja. Aha. Das habe ich leider verpasst. Ah, da war ich wahrscheinlich gerade.
Aber haben Sie eine spezifische Frage jetzt dazu?
Nee, im Prinzip, die Auswirkungen sind jetzt schon bekannt auf Insekten und so weiter und so fort und so fort. Aber mit dem 5G, es wird dann alles, wie gesagt, die Frequenzen sind erhöht, es wird alles noch extremer. Ob da irgendwie schon bekannt ist, inwiefern das sich jetzt das 5G-Netz auswirkt, beziehungsweise ja, auf der Umwelt.
Also inwiefern, in welchen Bereichen das jetzt noch schlimmer wird oder besonders schlimm wird oder wie meinen Sie?
Genau. Ob und wenn, ob das schon erforscht ist.
Ja. Ja, ist es noch nicht, aber Herr Scheidsteger, wollen Sie da noch was dazu sagen?
Ist es nicht,
ja. Ja, deswegen fordern die Wissenschaftler ja ein Moratorium vor der Einführung von 5G, also das zu bremsen, bevor wir nicht wissen, was da genau auf uns zukommt.
Genau, das ist ja das Problem, ne? Also ja. Wir wissen, 4G hat Probleme, hat biologische Wirkungen. Ist nicht so, dass jetzt alle tot umfallen sofort, aber so wie beim Rauchen halt, ne? Und 5G ist halt jetzt so wie die, als ob man jetzt quasi alle von Zigaretten auf Zigarren umsteigen, ne? Kann man das irgendwie vielleicht so sagen?
Ja, so wie die E-Zigarette, so ungefähr. Von Rauchen.
Ja, bei der E-Zigarette weiß ich nicht. Das scheint auch nicht ganz so gesund zu sein, aber.
Eben, da gibt es ja auch noch keine Langzeitstudien und genauso ungefähr ist es dann jetzt.
Ich hoffe, dass die E-Zigarette nicht so gefährlich ist, aber weiß ich nicht. Nur so ungefähr ist es halt, wir steigen jetzt quasi alle auf dicke, halben Meter lange Havanna-Zigarren um. Und Scheidsteger,
okay.
was?
Das ist ja schon mal eine Aussage. Ja. Das ist ja schon mal.
Ja. Okay, dann. Ja, danke für den Anruf.
Gut, ja. Vielen Dank.
Okay. Ja, gibt es da noch was hinzuzufügen, Herr Scheidsteger, zu dem ganzen?
Nee, ich denke, das würde eher verwirren. Also, ja. Im Prinzip haben wir vieles gesagt und einfach nochmal ein Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man sich selbst doch bitte nicht nur industriegesteuert über die Medien schlau macht, sondern auch mal
über Crop FM und über ihren Film und ihre DVD, über Diagnosefunk. Es gibt viele.
Kompetenzinitiative.org, das sind so die beiden Säulen auch meiner Informationspolitik. Also ich habe denen extrem viel zu verdanken. Das ist einfach sehr, sehr sachlich aufbereitete, weltweit relevante Forschung plus die Ereignisse, die eben stattfinden. Es gibt ja mittlerweile auch beispielsweise in Brüssel, in Genf, in Florenz gibt es so Einzelstädte, Initiativen, die das politisch geschafft haben, 5G abzulehnen.
Ja, sogar in Brüssel wurde ein Versuch dann abgewürgt.
Ja, die sind hier keine Versuchskaninchen und die dortige zuständige quasi Oberbürgermeisterin hat dann eben da die Notbremse gezogen. Nicht? Offensichtlich erfolgreich. Also klar, aber all das ist ja auch News, das regt an und das ist auch gut so. Und wir haben in der nächsten Woche, treffe ich mich mit einem Produzenten aus Hollywood, der versucht, das Ganze wirklich auch von einer anderen Seite mal aufzubereiten. Und das wäre natürlich fantastisch, wenn Thank You for Calling dann auch so als Hollywood-Serie da irgendwie demnächst bei Netflix zu sehen ist. Also, das wow. sind also die.
Ich halte dir die Daumen.
Es geht denen wirklich da an den Kragen auch. Diese Dinge fliegen einfach auf im Zuge der Gesamtaufklärung. Es tut sich wahnsinnig viel in der richtigen Richtung und das lässt mich auch dranbleiben. Also es ist toll. Und wie gesagt, es gab jetzt gerade noch, um vielleicht ein kleines Beispiel zu nennen, auch endlich mal eine journalistische Initiative in Amerika, wo die renommierte Chicago Tribune in der letzten Woche eine Titelgeschichte gebracht hat, weil sie einfach im Investigativteam beschlossen hatten, die Messungen selbst vorzunehmen. Und die haben jetzt dadurch bewegen können, dass Apple und Samsung Sammelklagen schon anhängen.
Ich habe es in den News erwähnt, ja, weil die um 500% Grenzwerte um 500% übersteigen.
Ja, es sind sofort jetzt Sammelklagen zugelassen, denen geht es an den Kragen. Und also da passiert einiges, was ich jetzt hier in dieser Öffentlichkeit noch nicht sagen darf, aber es geht in die richtige Richtung. Und auch diese erdrückenden Erkenntnisse des Wiener Forschungsteams aus der Atem 2 beispielsweise, die ja versucht wurde auch zu bekämpfen und ad absurdum geführt wurde. Es ist alles gut, Leute. Macht ihr ruhig so weiter. Aber es gibt immer noch auch Richter und da stehen die Zeichen gerade ganz deutlich für die Klägerseite. Und das ist gut zu wissen.
Das ist wirklich
toll. Und Daumen drücken.
Wer sich weiter informieren möchte, eben wie gesagt, am 4. Oktober startet das Symposium. Da kann man sich, nehme ich an, informieren auf der Diagnosefunk-Website etc., oder?
Ja, und auch Kompetenzinitiative.
Kompetenzinitiative, ja.
Und ich kann auch nochmal die Einladung rüberbeamen für euch. Also es ist einfach jetzt schon absehbar, dass das für Aufsehen sorgen wird, weil alle relevanten Forschergruppen sind dort präsent und auch Workshops finden da statt und es ist einfach sehr, sehr aufregend, kann ich nur sagen.
Ja, danke für Ihre Arbeit.
Ich bin da gewesen, also schon toll.
Ja, danke für Ihre Arbeit, danke, dass Sie da dranbleiben. Danke, dass auch dieser Kongress da jetzt da oder dieses Symposium initiiert wurde. Es geht sicher in die richtige Richtung und würde mich sehr freuen, wenn wir in Zukunft vielleicht einmal wieder ein Update machen, in welche Richtung das dann geht, ob die Dinge wirklich fruchten oder ob alles nur noch schlimmer wird. Ja, jedenfalls sehr großes Danke für dieses Gespräch heute Abend.
Ich danke auch und tschüss.
Okay.
Tschüss
okay.
nach Graz. Schöne Stadt.
Ja, ist eine schöne Stadt. Ja, tschüss. Wo sind Sie gerade?
Im hohen Norden Deutschlands.
Im hohen Norden Deutschlands. Oh, gibt es auch schöne Plätze.
Ja.
Sehr schöne sogar. Okay. Ja. Schönen Abend dann noch.
Alles klar, danke. Tschüss.
Ciao.
Crop FM. Genau jetzt.
Das nächste Mal Crop FM findet am, genau zwei Wochen, am Freitag, den 13. September statt, 2019. Und meine Gästin wird Bianca Sommer sein, also wieder ein entspannteres Thema. Das habe ich dringend notwendig. War wirklich nicht lustig, sie auf die Sendung vorzubereiten, weil das ein wirklich unangenehmes Thema ist, weil man dem ja auch nicht auskommt. Aber das nächste Mal, da geht es um Tierkommunikation, Medialität und Tierkommunikation, Bianca Sommer, erstaunlich. Es ist und ein sehr schönes Thema auch. Also bin ich sehr gespannt drauf, freue mich auch auf die Vorbereitung. Ja, ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal, bis zum 13. September. Bis dahin, macht es gut.